Weißt du, was ich gemacht habe jetzt vor ein paar Tagen? Ich habe mir Steam runtergeladen.
Du hast jetzt erst Steam?
Ja, ich hatte das vorher nicht.
Wie, du hattest vorher kein Steam?
Also ich wusste von der Existenz von Steam und ich wusste auch, dass da alle, reden alle mal darüber und dann, ah, geht's da super an, Steam Sale und
Ja,
sowas.
Steam Summer Sale und so andere Sachen.
Ja, und ich weiß auch, das ist ein sehr beliebtes Format, aber ich spiele ja nicht am PC. Ich habe halt so ein, ich hab so ein Notebook, was vielleicht vor 4, 5 Jahren noch akzeptabel gewesen wäre. Jetzt mittlerweile ist der Lüfter ist kaputt, Bildschirm fällt bald ab, C-Taste fehlt, da ist nur noch so ein Pinöppel.
Bei mir ist ja der krasse Gegenteil des Falls, weil ich habe ja ein MacBook und das Problem ist, das ist zwar ein hochwertiger Laptop, aber du kriegst halt keine Spiele zum Beispiel beim Mediamarkt, deswegen war ich eigentlich angewiesen auf Steam, weil klar gibt es halt ein paar Sachen im App Store, aber wenn du wirklich was spielen willst, dann ist Steam halt irgendwie besser.
Aber ich weiß nicht, ich habe da mich nicht zurechtgefunden. Ich fand das Interface und sowas ganz schön, ja. Und irgendwie ist es auch nett. Es gibt dann irgendwie auch gleich viele ganz günstige Sachen und so weiter. Und man kann sich schöne Wishlist. Das ist was mir zum Beispiel beim Sony Store wirklich fehlt. Schöne Wishlist basteln, dann kriegst du dann deine Benachrichtigung, wenn's runtergesetzt ist, wenn es im Sale ist. Aber womit ich nicht mehr zurechtkomme, und da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu alt irgendwie geworden oder bin da zu lange raus, ist. Schön hier Systemanforderungen erstmal checken, weil ne, dann hast du, ich habe zum Beispiel, was ich mal gemacht habe, so rein aus Spaß, ich wollte es einfach mal wissen, habe mir die Doom-Demo runtergeladen von dem neuesten Doom-Spiel und das war ein echtes Ruckelfest und dann habe ich gedacht, nee, komm, und dann habe ich auch noch mal so ein Indie-Spielchen ausprobiert, für das ich eh noch einen Code hatte und das war dann ganz cool und das hat auch gut funktioniert, aber ich glaube einfach, das ist sowas, was da fehlt mir fehlt der Komfort, also Systemanforderungen geht noch, das kann man ja einfach mal kurz gegenchecken, so. Aber auch die Tatsache, dann sitze ich da so gebückt über meinem Notebook, ja, was ich irgendwie schon seit Jahren mit mir rumtrage, mit so einer
Naja,
kleinen, schrumpeligen Maus.
du kannst ja schon auch einen PS3-Controller zum Beispiel anschließen.
Ja, habe ich auch mal ausprobiert. Da musst du irgendwie, hast du so einen PS4-Controller, da musst du irgendwie Treiber installieren. Treiber installieren, das ist schon was, wofür ich, dafür bin ich nicht mehr geschaffen.
Okay, ja, das Problem hatte ich
Da
nicht.
bin ich einfach raus. Da musst du irgendwie Treiber installieren, dann musst du das konfigurieren, dass das auch erkannt wird. Und dann klickst du dann auf ein Spiel und dann, ach, jetzt funktioniert aber die X-Taste nicht. Und dann muss man dann irgendwie, nee, ich weiß
Weißt
nicht.
du, was ich irgendwann gemacht habe? Weil, also klar habe ich dann auch so ein paar Spiele gehabt, die ich mir dann irgendwie besorgt habe. Zum Beispiel Total War Napoleon. Es lief so einigermaßen dann auf dem Mac. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, komm, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, irgendwelche neuen Spiele bei Steam zu kaufen und dann auch noch teuer. Ich kaufe mir einfach, beziehungsweise lass mir zu Weihnachten einen Raspberry Pi schenken und spiele einfach gutes altes Super Mario.
Ja, aber das ist ja, ne? Weiß ich nicht. Also ich kann auf dem, also ich kann Steam, ich habe das jetzt noch, ich benutze es aber dann wirklich nur für jetzt zum Beispiel meine Masterarbeit, muss ich noch ein, zwei Indie-Titelchen nachholen, die nicht auf die Konsolen gekommen sind. Und dann mache ich das halt. Also im alleräußersten Notfall mal. Aber irgendwie habe ich da keinen, ich bin da zu lange raus. Ich komme bei der PC Master Race nicht mehr mit.
Du bist zu alt für den Job.
Ich bin zu alt. Ich hab auch keinen gamingfähigen PC mehr. Ich glaube, das ist auch noch mal alles ein bisschen anders, wenn man irgendwie so ein richtig solides Monstrum da hat, ja, was irgendwie so schnurrt wie so ein Kätzchen und nicht, sobald man da so ein Spiel anschmeißt, dann wie so ein Föhn. Und dann nee, das muss wirklich nicht sein. Also Steam, ich glaube, das ist nicht meine Welt. Im Moment jedenfalls nicht. Wenn man noch mal richtig Geld in die Hand nehmen will, vielleicht, aber
Du kannst ja auch diesen Mini-SNES besorgen, da sind sogar, ich glaube, 20 Spiele
ja, ich
vorinstalliert.
will ja überhaupt keine Retro-Spiele spielen. Ich will ja nur irgendwelche.
Nee, aber dann brauchst du dich mit dem neuen Kram nicht rumschlagen.
Ich
Ist mir
will ja.
egal, ob du keine Retro-Spiele spielen
Ich habe
willst,
auch
du
ein.
musst Retro-Spiele
Ich habe
spielen.
sogar ein SNES.
Das ist
Nicht nur ein SNES,
Du
sondern
hast
auch
ein
ein NES.
NES.
Ich hab sogar beides. Ich habe sogar noch ein N64.
Ich weiß gar nicht, wo mein SNES ist. Ich glaube, der ist bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Ich wollte den letztens auch nochmal suchen.
Mein ganzer Kram steht im Game Lab hier. Alles gespendet. Also geliehen, ja. Nicht gespendet, geliehen. Erstmal geliehen. Wenn ich dann irgendwann weggehe, dann nehme ich das mit. Aber egal. Sollen wir mal Intro machen? Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum Pixeldiskurs-Podcast, Episode 12. Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Mein Name ist Stefan Simon und mir gegenüber sitzt
Tobias Klöß.
Hallo. Ich habe gedacht, wir sind eigentlich eine Sonntagmorgenshow, ne? Habe ich mir so gedacht. Wenn wir so ein Radio, du hast ja hier gerade so ein Hitradio FFH 97-Shirt an. Mhm. Und eigentlich sind wir eine Morningshow. Sonntagmorgenshow. Oder?
Naja, das würde gelten, wenn wir live sind. Aber also dadurch, dass wir ja nur den Podcast quasi online stellen, also sind wir ja quasi zeitunabhängig.
Aber das machen, guck mal, die bei, Insert Moin, ja, mit Le Brunch.
Ja, genau.
Die machen das auch so. Vielleicht sollten wir auch einfach so ein Sonntagmorgen-Frühstück. Das müssen wir aber dann, wir müssen das müssen ja aufzeichnen.
Machen.
Ja, wir müssen das ja aufzeichnen. Das heißt, wir müssen dann Samstagnachmittag müssen wir das Sonntagmorgen-Frühstück machen. Und dann holen wir uns ein paar Croissants, Marmelade, weiß ich nicht was alles. Und dann macht man so.
Mein Stoffwechsel total.
Also wir haben das Thema heute. Nostalgie, ja. Nostalgie, Videospiele. Unsere Top 5 Spieleklassiker auch. Wir haben auch noch ein Interview-Fetzen, könnte man sagen, dabei von Sebastian Felsmann. Und natürlich eure Meinungen und Gedanken dazu. Und bevor wir dazu kommen, aber erstmal die obligatorische Frage, Tobi: Was hast du gespielt in der vergangenen Woche?
Ich habe gespielt noch weiter The Last of Us. Und ich hätte es gerne bis heute durchgespielt, weil gerade The Last of Us sich für das heutige Thema angeboten hat, beziehungsweise anbietet. Und ich hätte es dann gerne eigentlich fertig gehabt. Dann kam nur das Problem dazwischen, dass meine Freundin, die das Spiel eigentlich besitzt, also wir teilen uns eine PS4 bei ihr zu Hause, weil ich da relativ häufig bin, und sie wollte das natürlich erst zu Ende spielen, weil sie es Let's Played. Und wenn ich es weiterspiele und sie im Raum sitze, dann spoilere ich sie ja total. Deswegen konnte ich dann nicht weiterspielen. Und dementsprechend bin ich gerade noch bei der Universität. Aber was mir aufgefallen ist, das hast du ja beim letzten Mal gesagt, Tiere sind besonders wichtig. Die habe ich jetzt gesehen.
Mhm. Und aber jetzt hast du auch... Hat sie es jetzt schon durch und hast du dann das Ende gesehen?
Nee, sie hat es durch, aber gestern Abend, da war ich zu Hause und habe eine Runde Limbo auf dem Tablet gespielt.
Das hast du mir gerade gezeigt. Limbo gibt's auf dem Tablet.
Genau, Limbo gibt's auf dem Tablet.
Das ist auch, also ganz komisch erstmal, Limbo auf dem Tablet zu sehen. Ich habe das ja auf der PS3, glaube ich, gespielt. Hm. Fand ich auch grandios.
Ich glaube,
Limbo. Gibt's das neue Inside gibt's jetzt. Das ist auch das ist erst irgendwie was Xbox-exklusiv und jetzt ist es ganz sang- und klanglos plötzlich auf der PS4 erschienen. Und jetzt werde ich das auch spielen demnächst.
Übrigens, bist du dir eigentlich bewusst, dass wir unseren ersten gemeinsamen Podcast, also dem, wo ich jetzt noch nicht Gast war, am 28.8. war das, glaube ich, haben wir den hochgeladen. Und weißt du, was wir am 26.8.2011 hochgeladen haben, beziehungsweise gestartet haben?
Was denn?
Unseren Kekse sind Liebe-Kanal.
Ach so, den alten Kanal.
Und
Kekse sind
Liebe. Und weißt du, was wir als erstes getestet haben?
Limbo?
Exakt.
Richtig, stimmt. Limbo war das erste Testvideo. Ja, wir hatten damals diesen Videospiel-YouTube-Kanal. So hatten wir das irgendwann ein bisschen angefangen, ja. Genau, Kekse sind Liebe. Aber ich will auch noch was loswerden. Nämlich, ich spiele nämlich auch was im Moment. Und das ist hauptsächlich Zero Time Dilemma. Das ist eine Visual Novel auf der PS Vita.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen.
Das ist der dritte Teil einer Trilogie. Der erste Teil war 999. Der zweite Teil war Virtue's Last Reward. Und der letzte Teil ist Zero Time Dilemma. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber fast. Und was sich... Also... Es ist ein bisschen schwierig, schon das als Visual Novel jetzt zu bezeichnen. In den Vorgängern war das immer so, du hast hauptsächlich gelesen. Ja, du hattest also, das war alles, es gab schon eine visuelle Darstellung, auch so eine abstrakte Charakterdarstellung. Die hatten dann so 3-4 unterschiedliche Positionen und hauptsächlich hast du gelesen, japanische Sprachausgabe. Jetzt ist es so, dass man eigentlich eher Cutscenes schaut. Also es ist schon alles animiert, es gibt auch, es läuft eine Cutscene, es ist alles auch auf Englisch. Und man schaut da so zu. Also es ist eigentlich fast schon nicht mehr eine Visual Novel, mehr so eine Art, weiß ich nicht, Filmding, interaktives Filmding.
Eine Telenovela.
Und jetzt ist aber das Ding, das ist die eine Komponente. Ja? Es geht also immer darum, ist in allen drei Spielen so, dass quasi die Ausgangssituation ist, besonders in Virtue's Last Reward ist das toll, es sind 9 Charaktere eingesperrt, finden sich da wieder in so einer Halle quasi. Und also so ähnlich ist es jetzt auch bei Zero Time Dilemma, eingesperrt in 3 Teams irgendwie aufgeteilt und dann gibt es diesen mysteriösen Charakter, der heißt Zero, und der hat irgendeinen Plan und zwingt einen dazu, irgendwie so ein komisches Spiel zu spielen. Man hat einen Arm, so ein Armband um und kann darauf die Zeit checken. Bitte? Was wolltest du sagen?
Hast du darüber nicht auch schon mal im Podcast gesprochen?
Das kann sein. Also wahrscheinlich über Virtue's Last Reward.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist nämlich der Vorgänger.
Ja.
Und jetzt ist aber, also es geht dann quasi darum, rauszukommen aus dieser, aus dem Dings, oder also rauszufinden, auch wer ist Zero, und alles ist irgendwie super mysteriös und verworren. Es wird viel auf Charaktere zurückgegriffen aus den vorherigen Spielen. Da sind auch einige Charaktere aus den vorherigen Spielen wieder dabei. Das Ensemble ist sozusagen ähnlich. Es gibt aber auch ein paar neue Charaktere und neue Stories. Und man hat dann immer so einen Wechsel zwischen Cutscenes, die man sich anschaut, Cinema ist es auch da, und so Puzzlespielchen, Escape the Room Geschichten. Ist eingesperrt, hat unterschiedlich, es gibt unterschiedlichen Kram, und den man verwenden kann, und da muss man sozusagen seinen Weg nach draußen finden. Und die dritte Komponente ist sozusagen, das ist das Albernste an der Sache, das Decision Game. Man muss dann nämlich immer Entscheidungen treffen. Entscheidungen, bei denen ich erst dachte, ja, ich schreibe ja im Moment Masterarbeit darüber, über moralische Entscheidungsprobleme, dachte ich erst, oh cool, das muss ich unbedingt für meine Masterarbeit spielen. Jetzt stellt sich das raus, das sind überhaupt keine Entscheidungen, die man da trifft, sondern man macht einfach nur, man wählt eine Option, muss dann aber sowieso zurückspringen und die andere Option nochmal wählen, um quasi die Handlung vollständig freizuschalten. Also es gibt keine Entscheidung. Es gab auch damals bei Virtue's Last Reward eigentlich keine Entscheidung, aber man unterlag der Illusion beim ersten Durchgang, weil man eben danach, das ist auch in das Spiel integriert, so Bewusstseinssprünge macht, dass man quasi in der Zeit zurück und dann alternative Geschichte entfaltet sich und so weiter. Und das macht halt diese komplette Entscheidungsproblematik, die da so rausgekehrt wird, auch dann von Zero, so, it is ultimately up to you to decide. Und eigentlich ist es überhaupt nicht up to me to decide, weil ich muss eh beides machen.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil auch bei so diesen ganzen Telltale-Games wird jetzt zwar ja eine Entscheidung ein Stück weit suggeriert, aber am Ende kommst du trotzdem auf das gleiche Ende raus. Oder jedenfalls relativ ähnlich. Da gab es auch einen guten Artikel zu Sartre, Zombies und Existenzialismus in Zombiespielen in der WASD.
Aber das ist auch, da ist es noch ein bisschen anders, weil da ist es tatsächlich ja so, dass die Pfade sich sozusagen aufspalten.
Genau,
du hast in den Telltale-Spielen. Irgendwann kommt es natürlich wieder an einen Punkt zurück, ist klar. Aber bei Zero Time Dilemma ist es anders. Da ist es nämlich so, dass. Das ist eine furchtbare, furchtbare Idee. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Die haben diese Idee, dass die Charaktere sozusagen immer nur für 90 Minuten bei Bewusstsein sind. Dann werden sie in diesem Armband, das sie anhaben, sind so kleine Nadeln, die schießen dann so raus. Und die injizieren sie mit einem Schlafmittel und so einem Mittel, das sie alles vergessen lässt, was in den letzten 90 Minuten passiert ist. Das heißt also, du wählst in dem Spiel die einzelnen 90-Minuten-Fragmente aus und bist völlig desorientiert. Also du hast auch überhaupt keine Vorstellung von dem ganzen, von dem Zeitverlauf und so weiter. Und dadurch bekommt man halt auch nie wirklich einen Bezug zu den Charakteren. Ich verstehe das natürlich, dass man sagt, okay, wenn die Charaktere keine Orientierung haben, ist es vielleicht auch schön, wenn man als Spieler auch keine Orientierung hat. Aber das sorgt halt auch wieder dafür, dass mir die Charaktere komplett egal sind, weil ich in keinem Strang irgendwie ein Bild davon habe, wer ist jetzt eigentlich noch am Leben und wer ist tot, weil vielleicht vorher bei einer Entscheidung irgendwie jemand draufgegangen ist und keine Ahnung, interessiert mich auch überhaupt nicht. Die Charaktere interessieren mich überhaupt nicht. Die ganzen Charaktere, die vorher so schön ausgeflochten wurden, ja, so schön ausgemalt wurden, auch in Virtue's Last Reward, sind alle komplett flach und eindimensional geworden. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach, es ist nicht schön geschrieben. Es ist leider die schlechteste Visual Novel, die ich bisher mir zu Gemüte geführt habe, obwohl ich mich sehr darauf gefreut hatte. Aber gut, okay. Also Zero Time Dilemma. Ich kann mein abschließendes Fazit vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 kann ich geben, wenn ich dann durch bin.
Naja, das Spielprinzip ist ja eigentlich ganz interessant.
Ja, ich mag
also das auch. Also die Grundstory, was du da erzählst, ist ja durchaus ein Zero-Time-Dilemma.
Das Spannendste
klingt ist. Klingt ja auch durchaus relativ philosophisch, aber wenn das halt schlecht umgesetzt ist.
Es ist auch, also wenn du mal, ich würde sagen, ein philosophisches Spiel, das auch sehr komplex ist und sehr interessant, bei dem man auch viel lernt, ist Virtue's Last Reward. weil da ständig irgendwelche philosophischen Probleme aufgeworfen werden. Und in Zero-Time Dilemma versuchen sie das auch, aber es gelingt ihnen nur ganz, ganz selten, mal diese Fragen aufzuwerfen, wie jetzt hier Multiversum-Theorie oder ne, welche Entscheidung ist jetzt die moralisch richtige. Das gelingt ihnen nur ganz selten. Also falls du Lust darauf hast, sowas mal zu spielen, Virtue's Last Reward kann ich nur schwer empfehlen. Absolutes Meisterwerk. Zero-Time Dilemma kann man auch weglassen. Kann man auch echt weglassen. Presseschau. Warte mal, wo waren das hier? So? Nee. Höher. Die Pixel-Diskurs-Presseschau. Ich muss immer so ein kurzes Lachen dahinter machen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist mir auch gefallen.
Weil du es nicht ernst nehmen.
In jeder Episode. So. Ich nehme dieses Klaviergedudel da nicht ernst, ne?
Nee, das ist ja auch total schrecklich.
Und ist es schrecklich? Klingt das schrecklich?
Nee, also das nicht das Klaviergedudel als solches, sondern dieses, wir machen jetzt News und davor muss man so.
So. Ich finde das eigentlich ganz schön. Das hat so, das markiert halt. Ja? Wir haben ja unterschiedliche Segmente im Podcast.
Ja, aber sowas finde ich eigentlich schrecklich, weil das heißt doch nur, dass ich, also wenn du Nachrichten guckst und es nicht auf die Reihe bekommst, quasi zu folgen und dir quasi jemand mit einer barfluschen Glocke zeigen muss, jetzt Obacht, Klausur relevant.
Aber das ist doch gut, weil dann können die Leute, die das dann hören...
Ja, kann ich ansonsten währenddessen Abendessen kochen.
Ne, das ist ja nur ein kurzer... Also das sind so Audio-Cues, wo dann markiert ist, ja. Bim, 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 bim. Und dann weiß man automatisch, ah, okay, jetzt ist die Presseschau. Und dann sind die einzelnen Segmente so ein bisschen voneinander...
Aber das stimmt, okay, jetzt für uns macht es Sinn. Ich wollte es vor allem kritisieren bei so diesen News-Sendungen, wo quasi die News-Sendung damit eingeleitet wird. Das ist aber eine andere Diskussion, lass uns lieber über News reden.
Das sind Klammern übrigens auch im Sendeverlauf, aber egal. Ja, was hast du denn, hast du was mitgebracht?
Ja.
Nummer 1.
Google announces 30 finalists for its first Indie Games
Festival. Jetzt hab nichts verstanden. Google announces 30 finalists?
Ja.
For?
Nein, Google hat ein Indie-Festival und das ist in San Francisco am 24. September und man kann schon vorher auf...
Du musst da ins Mikro sprechen. Ja, immer rein, genau
ja,
rein.
Ja, ja, ja.
Immer rein.
Ich rede hier mal rein. Man kann schon vorher, kann man das austesten in dem Google Play Store. Ich fand das ganz spannend, dass Google ein Indie-Festival abhält und quasi Indie-Games versucht so ein bisschen zu pushen. So, wo ich mich frage, passt das eigentlich zusammen, irgendwie Google und Indie-Games und ein Indie-Games-Festival? Weil eigentlich, also ich hatte das Gefühl, als ich die News gelesen habe, da geht es doch eigentlich nur darum, dass ich als Mensch, der Indie-Spiele spielt und vielleicht Google eher abgeneigt bin, dass ich dann trotzdem mich irgendwie bei Google registriere und entsprechende Indie-Games spiele. Das hatte so ein Geschmäckle.
Mhm.
Und auf jeden Fall haben sie da Einsendungen quasi gesammelt und es gibt jetzt die 30 Finalisten für dieses Festival.
Und was kann man da ausprobieren im Play Store?
Die Indie-Games. 20 von den 30, die bis jetzt eingereicht worden sind.
Du kannst und die kosten dann irgendwie ein bisschen Geld oder was? Und dann oder hat Google die jetzt irgendwie umsonst da rausgehauen? Oder wie schaut das aus?
Warte. Das muss ich gerade kurz nach rausfinden.
Ne? Ist auch nicht so super wichtig. Also... Es ist aber, überrascht mich aber nicht, weil der Indie-Game-Trend natürlich nach sich zieht, dass einfach auch große Publisher und große Firmen auf diesen Zug aufspringen. Und ich weiß halt nicht. Ich finde, das ist halt das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es natürlich bedenklich, weil man dann denkt, okay, jetzt wird ja auch irgendwie, kommt es auch ruckzuck dann dazu, dass das, was Indie ist, oder was wir als Indie bezeichnen oft, gewissen kreativen Einschränkungen unterliegt, weil es halt eben dann auch wieder so in den Markt integriert wird. Ja, das ist ja der Kapitalismus integriert ja dann immer alles sofort in den Markt und dann ist Indie nicht mehr Indie, dann gibt es keine Alternative mehr, dann muss es eine neue geben. Ja. Andererseits ist es natürlich auch gut, wenn irgendwelche Indie-Leute, die dann ein Spiel machen, ein bisschen Präsenz auf einer größeren Plattform bekommen.
Exakt, ich habe gerade kurz nachgeguckt, also zum Beispiel ein Spiel kannst du für $2.99 dann dort erwerben.
Nummer 2. Ich habe einen Vortrag zu empfehlen. Und zwar von Christian Huberts. Der hat einen Vortrag gehalten zu Walking-Simulatoren. Ihr findet den Vortrag auf seinem Blog christianhuberts.blogspot.de oder wenn ihr bei YouTube eingibt Christian Huberts Walking-Simulatoren oder Walking-Simulator, findet man das auch. Und zwar ist ja so ein bisschen, er schaut sich so ein bisschen diese Definition an oder auch diese, wie sagt man, dieses spöttische Sprechen über Walking-Simulatoren. Dass man ja eigentlich auch, ne, wenn man jetzt Firewatch spielt oder irgendwie Proteus, kennst du Proteus oder Proteus? Proteus? Mhm. Auf der Vita habe ich das gespielt, wo man im Grunde auf so einer zufallsgenerierten Insel rumläuft und sich eigentlich alles nur so anschaut und alles so auf sich wirken lässt und so. Und dann irgendwie in Steam-Rezensionen steht, ja, kann man auch eigentlich genauso gut vor die Tür gehen und gibt dafür kein Geld aus. Und er schaut sich das so ein bisschen genauer an und sagt eigentlich, ich will jetzt seine Argumentation nicht komplett wiedergeben, aber worum es sich dreht, ist, es dreht sich um die Frage, wie wichtig sind die kinetischen Bewegungen von den Spielfiguren für die Definition des Genres. Wir kennen Shooter zum Beispiel, wo die kinetische Bewegung des Schießens oder Jump and Run, ja, Hüpfen und Rennen, sind die genre-definierenden Dinge. Also wir nehmen die kinetischen Bewegungen als Genre-Definition. Und bei Walking-Simulatoren funktioniert das halt nicht, weil natürlich in einem sogenannten, immer jetzt in Anführungszeichen, Walking-Simulator, da geht es natürlich nicht darum, das Laufen zu simulieren, so wie es in einem Shooter darum geht, zu schießen. Sondern es geht eben, das ist so ein bisschen seine Argumentation, es geht um eine Form von Präsenz, eine Erfahrung von Atmosphäre. Ja. Auch er stellt da schön gegenüber die Begriffe von Agency und Präsenz. Also wie wichtig ist es jetzt, aktiv in der Welt zu sein, aktiv zu handeln und die Welt zu beeinflussen? Und wie wichtig ist es vielleicht auch einfach, in der Welt zu sein, präsent zu sein, räumlich präsent zu sein, zu erfahren? Inwiefern ist Erfahrung auch eine Art von Handlung? Und da macht er einige interessante Punkte. Also christianhuberts.blogspot.de, schaut mal dort vorbei. Sein Blog hat den Titel Schau an, glaube ich. Aber das steckt nicht in der URL. Ganz interessanter Vortrag. Eine Stunde lang war es ja. Nummer 3.
Ja, eine ganz kleine Nachricht, aber eine, die mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich es noch nachholen muss. Für alle PS Plus Abonnenten gibt es diesen Monat Journey.
Ja, ich weiß. Habe ich schon gelesen. Hast du aber PS Plus mittlerweile?
Ja, ich habe PS Plus. Wir haben das ja schon ausprobiert.
Sorry, ein bisschen albern.
PS Plus für 3 Monate, weil wir mal ausprobieren wollten, wie das ist mit dem in die Hand geben, also dieses Controller weitergeben.
Ja, dieses Online-Ding,
genau. Gedöns. Genau, darum geht es aber gar nicht, sondern es geht um Journey und...
Sorry, hier brummt es im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Kindergeburtstag oder was?
Leute möchten anscheinend durch die Türe reinkommen.
Das ist wieder die Sekretärin. Die macht hier Krach im Hintergrund.
Uschi, hör auf!
Das hat funktioniert. Ja, was denn?
Was hast du denn für Vorstellung?
Ich dachte, wir sitzen hier in so einem Studio und hier ist, da drüben ist eine Sekretärin. Hinten ist der Frank, der Aufnahmeleiter.
So schöne Geschlechterverhältnisse.
Wie das so klassischerweise ist. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Das ist eine Sekretärin und Aufnahmeleiter, mein Gott. Der kann doch Sekretär, Jürgen der Sekretär und Uschi die Aufnahmeleiter.
Yeah, ich komme hier mit meinem Sprechverbot. Morgen gewinnt ja auch, nee, heute gewinnt ja auch die AfD in Mecklenburg.
Ach, das ist heute, ach stimmt.
Stimmt, okay. Da wollten wir eigentlich
aber du auch wolltest noch. Eigentlich auch was, ich habe auch gleich noch was Feministisches, aber erst noch was.
Genau, lass mich doch erstmal fertig reden.
Journey.
Genau, Journey kann man jetzt... nochmal wunderbar auf der PS4 danach spielen und das wird dann auch das nächste sein, was ich nach The Last of Us spielen werde. Also vielleicht schon im nächsten Podcast kann ich dann über Journey philosophieren und mich dem Zen in Journey hingegeben haben.
Du hast eine wunderbare Woche vor dir mit
auf jeden Fall.
The Last of Us fertigstellen, Journey. Gott, wie ich wünschte mir das nochmal
so. Ich freue mich auch richtig drauf, weil nach den ganzen Zombies und dem ganzen...
dieser kalten Welt, dieser feindseligen Welt
auch. Ja, dann einfach mal eine Runde Journey. Ja.
Nummer 4. Und zwar No Man's Sky. Gibt es ja auch noch. Wenn auch nicht mehr so viele Leute das jetzt spielen, aber ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen. Wahrscheinlich der beste Artikel, den ich zu No Man's Sky überhaupt jemals gelesen habe. No Man, No Sky von Rainer Siegel auf videogametourism.at. Wir haben ihn ja schon häufiger erwähnt. Ja, wir hatten auch mal irgendwann diesen Running Gag, dass in jeder Sendung muss Rainer Siegel vorkommen. Jetzt ist mal wieder der Fall. Verdient, nämlich hat er so eine Art, ja, wie soll man sagen, hat er seine Eindrücke und auch sehr analytisch präzisen Eindrücke zu No Man's Sky verschriftlicht. Er verknüpft sozusagen, ich fand das schon super, wie der Artikel anfängt. Er fängt an eigentlich mit der Bibel. Denn in der Bibel steht ja, am Anfang war das Wort. Und er sagt, im Grunde ist das bei No Man's Sky genauso der Fall, weil der Algorithmus ist ja eigentlich, ja? Mhm. ist ja eigentlich ein Wort oder ist ja wörtlich Algorithmus. Und er sagt sozusagen, der Algorithmus ist Gott in der Welt von No Man's Sky. Er verknüpft das Ganze auch mit der christlichen Kultur. Zitat, ein Urknall aus Mathematik und Semantik. Kein Wunder, dass die Begeisterung für diese Idee zu quasi religiöser Begeisterung wurde, auch wenn dies kaum einem der so enthusiasmierten je bewusst gewesen sein dürfte. Die Geschichte vom Wort, das Welt wird, hat nichts von ihrem Reiz verloren. Und er geht dann über, es gab ja häufiger schon auch Artikel, die sich kritisch auseinandergesetzt haben mit dem Thema von Kolonialisierung und Raubbau in No Man's Sky, dass man sozusagen sich die Galaxie erschließt. Und er geht da noch einen Schritt weiter und sagt, Zitat, macht euch die Erde untertan, wie es so schön im oben schon erwähnten ganz alten Buch heißt, also die Bibel. Und zuvor werden von den beiden Urpionieren Adam und Eva noch schnell alle Lebewesen der Erde benannt und somit katalogisiert. Kleine Auslassung. Die frühkindliche Lust am Finden und Benennen treibt uns alle an. Das ist das erste Versprechen, das den fast irrationalen Sog der Idee dieses Spiels begründet. Ja, also er führt das alles auf so biblisch-christliche Kultur, sage ich jetzt mal, zurück. Und bringt dann natürlich die Erforschung des Unbekannten hinzu, was sozusagen die zweite große Erzählung ist. Und am Ende kommt er dann auch nochmal auf eine fernöstliche Philosophie zu sprechen, auf den Buddhismus und so. Ich will noch es jetzt kurz machen, ich will ja auch nicht zu viel spoilern vielleicht, aber sein Argument am Ende ist sozusagen, dass diese Leere, diese Sinnlosigkeit der sich stetig wiederholenden Betätigung des Erschließens, das aber nie endet, dass das für ihn genau das Sinnstiftende und das Sinntragende ist und dass es nicht in irgendeiner Form gefüllt werden muss. Es ist die Leere, die den Reiz ausmacht. Abschließendes Zitat. Ich hoffe, dass diese Leere durch Nachbesserungen, Patches und DLC nicht gefüllt wird. In ihr liegt vielleicht das Schönste, was uns seine Welt zu bieten hat. Wir selbst und was wir im Angesicht des fast Unendlichen mit uns anzufangen wissen. Zitat Ende. Also Rainer Siegel, videogametourism.at, No Man, No Sky. Links wie immer in den Shownotes Nummer 5.
Ja, ein ganz anderes Thema und zwar ein gerichtliches.
Lindsay Lohan.
Genau.
Habe ich auch.
Hast du auch? Ja, ihre Klage ist kassiert worden. Und zwar mit der Begründung, dass ihr Name und auch ansonsten irgendwie, also ihre Person gar nicht genannt worden ist.
Also sie hat gegen GTA 5 geklagt, gegen Rockstar Games und 2K.
Fangen wir am besten erstmal da an. Also sie hatte ja geklagt.
Vor 2 Jahren, glaube ich.
Habe ich jetzt einfach erstmal vorausgesetzt. Das war ja relativ bekannt, beziehungsweise naheliegend, dass es passiert. Und das ist aber kassiert worden, weil eben ihr Name nie genannt worden ist. Das Foto ja auch nie gezeigt worden ist, sondern einfach nur diese Figur, beziehungsweise diese Abbildung da ja existiert. Aber ansonsten das Spiel ja auch, also Fiktion ist und Satire war die Begründung, warum das so nicht ist. Aber sie hat natürlich jetzt nochmal die Möglichkeit in
Berufung zu gehen.
Berufung, Revision, also quasi den Fall nochmal neu aufrollen zu lassen. Aber ich fand das schon ganz gut.
Aber du hast, also das fand ich aber auch die einzig logische Rechtsprechung eigentlich, weil du hast ja, wenn du jetzt davon ausgehst, dass, nehmen wir mal an, es wäre anders gekommen. Wie sieht das denn aus, wenn da sind Behörden wie das FIB zum Beispiel, ja. Da sind so viele Referenzen und so viel Kritik und ich finde auch, das ist eben die nötige Kunstfreiheit, die jegliche Kunst braucht, um überhaupt Kritik und Satire machen zu können. Und klar sind das Anspielungen, ja, die auf Lindsay Lohan oder Stars wie sie verweisen und sowas, aber solange sie nicht persönlich da genannt und diskreditiert wird, mein Gott.
Und selbst wenn, also ich finde, als Satire ist es definitiv immer noch legitim.
Nummer 6. Es gibt mal wieder eine neue Folge. Jetzt habe ich es vergessen. Hier, Feminist Frequency, Tropes vs. Women in Video Games. Und zwar heißt die Folge All the Slender Ladies, Body Diversity in Video Games. natürlich der Kanal von Anita Sarkeesian. Und das ist eigentlich, ich möchte darauf nur hinweisen, weil ich das Video, ich habe das gesehen, ich fand das ganz, ganz spannend und fand das eigentlich auch eine, na, was heißt spannend, also keine überraschende Analyse oder sowas, aber halt schon sehenswert. Denn ihre Kritik ist im Grunde, dass wir sehen eine große Diversität bei den Körperfiguren von männlichen Charakteren. Wir sehen schlanke, dicke, muskulöse, alte, ja, wie auch immer gebaute männliche Charaktere. Und bei weiblichen Charakteren ist es eben so, dass es da fast keine Diversität gibt. Ihre Kritik ist quasi, weibliche Figuren sind häufig schlank, haben große Brüste, haben irgendwie so schöne standardisierte Gesichtszüge. Weibliche Charaktere, sagt sie, werden eben überwiegend gestaltet, um einer männlichen Zielgruppe vor allem sexuell zu gefallen, um sie anzusprechen. Und ihr Appell ist quasi, dass Entwicklerstudios ihren kreativen Umgang mit weiblichen Figuren nicht so stark limitieren sollten, nur auf jetzt die sexuelle Attraktivität, sondern es ist auch irgendwie ein Plädoyer für die kreative Vielfalt, indem sie sagt, also orientiert euch nicht nur daran, sondern es profitieren alle davon, wenn es unterschiedliche Körperformen, ja, von Frauen gibt, von weiblichen Charakteren in Games. Und sie nennt da überwiegend negative Beispiele. Overwatch, interessanterweise, erst als negatives Beispiel, weil es anfangs überhaupt also keine große Diversität gab und dann aber immer wieder neue Charaktere dazugekommen sind, die also ganz unterschiedliche weibliche Charaktere hinzugefügt haben. Und das nennt sie dann wiederum als positives Beispiel. Mhm. Und sie sagt, das ist sozusagen der Anfang. Hast du noch was?
Ich habe noch was, ja.
Nummer 6? Was war's?
Ja, Nummer 6 dürfte das sein. Etwas, was eher die Rahmenbedingungen von Videospielen und Videospiele in der Öffentlichkeit betrifft. Und zwar hat YouTube seine Richtlinien geändert. Aber,
nein!
Aber, ja genau, nein war auch die große Reaktion und der Aufschrei im Internet. Aber es geht gar nicht um die YouTube-Richtlinien als solches, also im Sinne von, was darf ich dort machen und was nicht, sondern es ging darum, was darf ich monetarisieren, also wofür kann ich Werbung schalten und wofür kriege ich Geld. Und da geht es zum Beispiel einmal um, unter anderem um sexuellen Content, also irgendwie eine Katja Krasewitz oder so, ist jetzt keine Gamerin, aber zum Beispiel die wäre dann wahrscheinlich betroffen, weil das ist so eine YouTuberin, die vor allem mit Anzüglichkeiten ihre Klicks generiert. Oder sexuellen Humor oder auch die Darstellung von Gewalt, wo wir ja auch bei ganz vielen Let's Playern eventuell sind. Also und auch zum Beispiel eine bestimmte Art von Humor. Und was ich dabei eigentlich ganz spannend fand, war tatsächlich die Frage, wer fühlt sich davon betroffen und wer verlässt zum Beispiel auch YouTube als Plattform für Let's Plays?
Warum kann man jetzt, was hat das jetzt damit zu tun, welcher Content das ist, ob ich das monetarisieren darf oder nicht?
Naja, verstehe ich nicht so ganz. Achso, okay, die Idee dahinter ist, dass ja bestimmte Firmen ein Interesse daran haben, dass sie einen nutzerfreundlichen oder einen werbefreundlichen Content haben. Also stell dir halt vor, irgendwie, also ich habe mit meiner Freundin Witze darüber gemacht, du siehst eine Werbung für irgendwie Alete Hip Babybrei oder wie, also so in dem Stil oder irgendwas ganz anderes, familienfreundliches und zwischendurch spielt halt irgendwie, keine Ahnung, ein Sarazar Doom oder so oder irgendwas anderes. Also da passt das, wofür geworben wird, nicht auf den Content.
Ach so, okay, man will das quasi alles so ein bisschen familienfreundlicher halten, damit die Firmen ihre Werbung besser schalten können.
Ja, beziehungsweise man will, dass die Werbung auf den Content passt oder der Content auf die Werbung, weil...
Macht ja Sinn, um genau, die also, um eine Zielgruppe zu erreichen.
Weil zum Beispiel, stell dir vor, Michi zum Beispiel, hier Games and Politics, würde über die Bundeswehr reden und vorher läuft eine Bundeswehr-Werbung. Also er hat ja keine Werbung auf seinem Kanal, aber zum Beispiel da würde die Bundeswehr danach oder davor werben, was ja dem Anliegen der Bundeswehr total entgegensprechen würde, weil er da sehr kritisch ist. Und da der Algorithmus aber ja quasi nur irgendwie guckt, okay, du guckst ein Video über Videospiele oder ein Video über Bundeswehr, dass sie das halt irgendwie versuchen, ein bisschen auszugleichen. Und auf jeden Fall, was aber daran ganz spannend war, war halt die komplette Aufregung im Internet darüber, dass das ja ganz schrecklich sei, es sei Zensur und so weiter, bis irgendwann mal durchgeschieden ist, Leute, es geht rein darum, ob ihr mit eurem Kram Geld machen könnt oder nicht. Also während kritisiert wurde, Zensur, künstlerische Freiheit, ging es gar nicht um künstlerische Freiheit, sondern lediglich darum, wer wo wie Geld verliert.
Aber ja, das ist ja aber doch schon in irgendeiner Form dann betroffen, weil wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen 18er-Titel Let's Playe, den nicht monetarisieren kann und aber als YouTuber vielleicht versuche, irgendwie Geld zu verdienen, dann ist es doch schon in irgendeiner Form nicht Zensur natürlich nicht, aber es beeinflusst natürlich das, was gespielt wird, das, was auch irgendwie gezeigt wird.
Ja, da hast du ein Stück weit recht, wobei ich mir aber gedacht habe, wenn es dir wirklich rein um die künstlerische Freiheit, die hängt natürlich auch von irgendwie sowas wie, kann ich davon leben oder nicht, also kann ich Künstler irgendwie auch sein und mich damit finanzieren. Aber wenn es mir rein nur um die künstlerische Freiheit geht, wenn das das einzige Gut ist, worum es gerade geht und nicht quasi die Rahmenbedingungen der künstlerischen Tätigkeit, dann kann ich auch zu Vimeo oder so gehen.
Ja, aber gut, da ist es ja auch wesentlich kleiner, ne? Da hast du dann halt auch, da verlierst du ja auch jede Menge Leute. Zuschauer, ich glaube, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, das so zu limitieren. Weiß ich nicht. Muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen.
Wie gesagt, ich würde sagen, du hast da ein gutes Argument, was ich auch noch nicht so bedacht habe. Also, weil es sind ja die Rahmenbedingungen. Aber vielleicht können wir die Diskussion dann auch einfach auf Twitter weiterführen.
Eben. Fast wie bei so einem Hörspiel jetzt, ne? Mhm. Ich mag das so ein bisschen, so Hörspielgedöns. Und zwar haben wir unser Thema der Woche dabei. Das lautet Nostalgie. Wir wollen uns nämlich zurückbegeben in die Zeit, als wir noch jung waren und uns leidenschaftlich mit Videospielen befasst haben und uns gefreut haben und wir Videospiele vorbestellt haben und an Weihnachten ein SNES bekommen hat mit dem König der Löwen-Spiel und man dann nicht abwarten konnte bis zum nächsten Morgen. Und dann ist man aufgestanden um 4 Uhr nachts und man konnte nicht schlafen, man musste ständig an das Spiel denken, allein die Verpackung schon so verlockend. Und dann hat man sich dann nachts heimlich runtergeschlichen ins Wohnzimmer, ja, wo der Weihnachtsbaum noch stand, und hat das Spiel angeschaltet. Und dann kam auf einmal der Onkel, kam auf einmal und hat einen gehört und sagt: Was machst du denn da? Ist doch mitten in der Nacht. Mach, dass du ins Bett kommst. Und dann rennt man schnell ausgeschaltet, nicht gespeichert, hochgerannt, ins Bett gelegt, trotzdem nicht geschlafen, ja, total Panik. Oh Gott, morgen gibt's Ärger und ich wollte doch nur. Ja, und dann, aber endlich am nächsten Tag dann. Das war jetzt so ein kleiner Eindruck auch aus meinem Leben. Aus meinem Werdegang.
Ja, ich kann es ergänzen um das gute alte, nur noch 5 Minuten, ich muss doch noch speichern, da ist kein Speicherpunkt, ihr versteht das nicht. Ich muss jetzt hier unbedingt das noch schaffen, ach Mist, ich habe es immer noch nicht geschafft. Innerhalb dieser 5 Minuten, weil es gibt ja keine Speicherpunkte, also es gibt Speicherpunkte und man kann halt nicht einfach zwischendurch speichern. Und vor allem, was ich auch immer zum Beispiel mit in der Schule heimlich hatte, warte, ich mach kurz einen Ton. Warte. Allein schon dieses Kippschalter-Geräusch.
Das Klicken, ja. Was ist das jetzt?
Warte.
Aha.
Okay, es dauert noch einen Moment. Es ist Pokémon auf dem Game Boy Color. Was habe ich mich gefreut. So. Aber allein dieses Geräusch, dieses Pling, bling.
Das ist auch Pokémon Gelb, ne? Ja, wo Pokémon Pikachu Gelb hinterherläuft. Und da gibt es irgendwie nur die Hälfte aller Pokémon, glaube ich. Ne? Das war doch irgendwie so. Da konnte man irgendwie.
Ja, du musst mit den anderen tauschen. Also bist ja limitiert worden. So, eigentlich ist es ja auch lustig, so, weil du kaufst dir das halbe Spiel und für den Rest des Spiels musst du irgendjemanden finden, der das
andere Hälfte. Das ist, als wenn du bezahlen musst für die andere Hälfte.
Ja, genau. Heute ist wahrscheinlich irgendwie, kannst du dir Pikachu als DLC runterladen. Ja. Als Microtransaction.
Also wir wollen mal ganz nostalgisch werden, wir wollen noch zurückgehen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie wir das jetzt aufziehen wollen. Wir haben also ein Interview dabei oder Interviewfragmente von Sebastian Felsmann. Damit können wir uns ein bisschen theoretisch nähern. Wir haben unsere Top 5 dabei der Spiele, die wir am ehesten noch verklären. Und wir haben auch noch ein paar Kommentare und solche Sachen. Wie meinst du, sollen wir das machen? Sollen wir erst jetzt zu dem Interview mal kommen und Sebastian Felsmann zu Wort kommen lassen?
Also wir könnten erst die O-Töne einspielen, dann würde das Interview halt so ein bisschen so einholen, als dann quasi die Meta-Ebene. Oder wir machen es andersrum, dass wir quasi erst sagen, okay, wir hören uns die Theorie an und steigen dann quasi immer weiter ab in die subjektive Erfahrung. Also erst mit den Kommentaren und dann mit unserem eigenen Verklären. Und dann kaufen wir uns ein Happy Meal bei McDonald's oder so.
Dann wird es immer schlimmer. Machen wir deduktiv oder induktiv quasi. Ja. Also ich würde sagen, lass uns doch erstmal bei Sebastian Felsmann reinhören. Dann können wir auch hier, ne, also Sebastian Felsmann ist der Autor des Buches Playing Yesterday, das ist 2012 erschienen. Mittlerweile ist er Autor und Fachlektor bei Return, bei dem Magazin Return. Findet ihr auch www.return-magazin.de, da schreibt er. Und ich habe mit ihm ein Interview geführt, das Interview ist allerdings schon ein bisschen älter. Wie immer, auch das Interview kommt aus einer anderen Zeit. Es ist ein Retro-Interview. Es ist nämlich im August 2013 aufgezeichnet worden, war damals auch in der ersten Episode unseres Game Lab Podcasts, aber den gibt es mittlerweile nicht mehr online, den hat auch wahrscheinlich niemand gehört. Und deshalb dachte ich, bringe ich das einfach nochmal mit. Ich habe ihn gefragt, ob wir uns nochmal unterhalten wollen oder ob das okay ist, habe ihm das geschickt und er hat gesagt, das kannst du ruhig nochmal so nehmen. Also, das kann man, das ist ja alles schon alt. Da kann
ist
man,
ja immer noch richtig.
Erinnert sich ja, nee, ist ja immer noch genauso richtig. Und da habe ich ihn vor allem gefragt, also Stefan Simon spricht mit Sebastian Felsmann, was ist Retro?
Retro könnte man natürlich sagen, ist erstmal alles, was entgegen dem Mainstream und dem Zeitgeist läuft. Also alles, was tendenziell veraltet ist, was nicht weitergeführt wird. Es ist schwer, den Begriff wirklich sauber abzugrenzen, weil es halt immer auf das eigene Interessensgebiet und auch auf den eigenen Standpunkt ankommt. Für mich ist Retro-Gaming eben einfach die Auseinandersetzung mit Spielen, die entweder von der Ästhetik oder vom Gameplay her quer zum aktuellen State of the Art stehen und auch eine gewisse Bedeutung für die Geschichte des Mediums in Summe haben. Also 8-Bit-Titel oder auch 16-Bit-Titel, Titel von zum Beispiel der SNES oder der Dreamcast, auch Plattformen, die einfach aufgegeben worden sind, die nicht weitergeführt werden, wie zum Beispiel die Dreamcast. Und das Retro daran interpretiere ich halt auf zwei Weisen. Also auf der einen Seite, dass es mich interessiert, warum setzen sich heute noch Menschen mit Titeln auseinander, die einfach veraltet sind, die also quer stehen und nicht das Gleiche einlösen können wie aktuelle Titel. Und auf der anderen Seite finde ich es spannend, wenn es Neuerscheinungen gibt, die bewusst die Ästhetik, das Gameplay oder aber auch die Geschichte von alten Titeln aufgreifen, also diesen Hinweis auf den früheren Zustand des Mediums in einem neuen medialen Format setzen. Das ist halt für mich so diese Doppelklammer von Retro. Retro kann gemacht sein oder Retro kann der Bezug sein.
Das war Sebastian Felsmann erstmal zu der Frage, was ist Retro? Ich finde aber, wir können uns eigentlich ruhig noch gleich den zweiten O-Ton anhören, den ich mitgebracht habe. Und da habe ich ihn nämlich gefragt, welche Rolle spielt nostalgische Verklärung dabei?
Sicherlich. Die nostalgische Verklärtheit ist natürlich ein starkes Mittel. Man muss natürlich überlegen, wer sind die Nutzer, die darüber sprechen. Jemand, der zu einem früheren Zeitpunkt einen Titel rezipiert hat, wo es zu dem Zeitpunkt noch nichts Besseres gab, für den war es erstmal ein Meilenstein der eigenen Biografie. Und in der Rückschau wird das natürlich verklärt, weil das so der erste Kontakt mit was ganz Besonderem, Außergewöhnlichem war. Und da schwingt auch viel nostalgische Verklärung mit. Man blendet das aus, was einem nicht gefällt und streicht die Elemente heraus, die das eigene Sein unterstützen. Also Nostalgie sucht immer auch nach einer Bestätigung der eigenen Identität oder ist der Versuch der Verwurzelung einer, der eigenen Identität und der eigenen Selbstwahrnehmung in der immer schneller werdenden Moderne. Da spielt viel nostalgische Verklärung mit. Das merkt man auch ganz schnell, wenn man sagt, ja, diese Titel waren halt super und sind sakrosankt, wenn man sich damit dann trotzdem auseinandersetzt, gibt es dann doch relativ häufig so eine gewisse Enttäuschung, wenn man merkt, okay, das Gameplay ist nicht ganz so schön oder aber die Kollisionsabfrage ist furchtbar verzögert im Vergleich zu heutigen Titeln. Da schwingt viel mit dieser Versuch, sich selbst noch ein bisschen zu bewahren, auch auf was Bestimmtes zu beziehen, das für einen selbst sehr prägend zu einem bestimmten Zeitpunkt in der eigenen Medienbiografie war.
Das war Sebastian Felsmann zu nostalgischer Verklärung. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei mir selbst? Ja, wenn ich mal selbst darauf gucke, welche Titel ich so nostalgisch verkläre. Ja? Und genau zu dem Zweck haben wir ja auch unsere kleine Top 5 mitgebracht. Und ich dachte, vielleicht können wir die jetzt immer zwischendurch so einstreuen. Ja? Immer ein bisschen wir, Sebastian Felsmann, ein bisschen Facebook-Kommentare. Vielleicht macht das Sinn. Mhm. Und da habe ich jetzt, soll ich mal meinen ersten, ich hab die nach tatsächlich sortiert nach dem Jahr ihrer Erscheinung.
Echt?
Ja, also ich habe den ältesten Titel jetzt erstmal.
Ich habe das bei mir sortiert, was für mich am wichtigsten war.
Für deine Spielbiografie.
Ja, was quasi am prägendsten war. Also fang du ruhig mal an. In der Zeit kann ich nämlich auch nochmal gucken, weil wir das ja jetzt hier nochmal ein bisschen improvisierter machen. Dann red du mal und dann kann ich vielleicht auch direkt mit anknüpfen.
Ja, ich will das auch nur ganz kurz halten. Ich habe nämlich bei mir wäre ein Titel, den ich auf die Liste gesetzt habe, Goof Troop von 1993. Also es ist Goofy und Max. Es war auf dem SNES damals. Das war nicht das Spiel, wegen dem ich nachts aufgestanden bin. Das war nämlich König der Löwen. Aber das war auch ungefähr dieser Zeitraum. Man hat Goofy und dann konnte man noch ein anderes Spiel mit einsteigen, konnte dann Max spielen. Mit meiner kleinen Schwester habe ich das häufig gespielt. Und da hat man sich so ein bisschen da so durchgepuzzelt durch so eine Insel. Die haben, glaube ich, irgendwie so einen Fischerausflug gemacht. Isometrisches Spielchen. Also ich fand das total schön damals. Da habe ich richtig, richtig schöne Erinnerungen dran an Goof Troop. 1993. Und was ist bei dir?
Ich wusste gar nicht, dass es da ein Spiel gibt. Ich habe nur die Sendung geguckt. Aber
doch, gibt es auch ein Spiel.
Kann ich direkt mit mich mit identifizieren. Finde ich echt schade, dass ich das nicht kannte. Dann setze ich mal an ich nehme mal Age of Empires.
Oh ja.
Und zwar Age of Empires war für mich ein sehr wichtiges Spiel. Ich habe nämlich gespielt Age of Empires 1 und 2 und ich glaube, es gab sogar noch ein drittes mit Star Wars. Also es gab irgendwann Age of Mythology, das konnte ich nicht mehr spielen, weil das zu teuer war und mein Rechner das nicht mitgemacht hat. Aber Age of Empires war immer unglaublich spannend, weil du ja gucken musstest, dass du deine Ressourcen produzierst und dass du quasi auch nicht einfach irgendwie auf den Gegner zuläufst und irgendwie dem versuchst Platz zu machen, sondern du musstest dir auch schon eine Strategie entwickeln. Und ich war nie so der Ego-Shooter-Spieler. Und für meine Eltern war das, glaube ich, auch mehr zu akzeptieren, dass ich da ein Strategiespiel spiele mit auch noch historischen Komponenten. Ich habe nämlich damals auch so ein bisschen so den ersten Kontakt eigentlich mit Geschichte geknüpft, weil, also ich glaube, ich war irgendwie so vielleicht 8, 10, maximal 12 oder so, auf jeden Fall noch ein Kind und habe mich dann aber irgendwie beschäftigt mit Genghis Khan, Jeanne d'Arc und so weiter und irgendwelchen mittelalterlichen Einheitentypen. Das war schon echt spannend.
Ich habe vor allem Age of Empires 2 immer auf LAN-Partys, war das immer der absolute Renner.
Genau, das war auch super spannend.
Auf LAN-Partys immer Age of Empires 2 oder Empire Earth. Gab's auch noch. Kennst du Empire Earth?
Stimmt, Empire Earth war
das. Bis zum Atomzeitalter und so.
Ja, das habe ich mal gespielt. Das fand ich aber dann schlecht.
Da kam man von der Steinzeit bis zum...
Das war auf einmal auch in 3D. Das fand
genau,
ich aber nicht
war dreidimensional. Da konnte man ranzoomen bis zum geht nicht mehr. Da konnte man richtig die einzelnen Figuren sehen. Der absolute Hammer. Ich habe auch meine Liste, ich habe ein bisschen darauf geachtet, jetzt nicht nur Sachen zu nehmen, die sowieso schon so obvious sind, ja, die jetzt wahrscheinlich bei vielen Leuten unserer Altersgruppe. Ich habe da nämlich ein bisschen was Besonderes jetzt dabei.
Was auf dem GameCube.
Was eigentlich auch, was eigentlich auch irgendwie ein bisschen unangemessen ist. Und zwar Leisure Suit Larry 6.
Oh ja.
Erinnerst du dich daran? Sierra Games war das, glaube ich, ne?
Oh ja, das würde ich nicht nostalgisch verklären, weil das habe ich auch nie wirklich gespielt. Aber wir haben damals immer die PC Joker oder so. Und es gab ein Leisure Larry, wie ist das genau? Leisure Suit Larry, also diese Spiele um Larry herum. Da hatten wir eine Ausgabe von dieser Zeitung und die lag bei uns im Keller. Und ich wollte das immer mal spielen, habe mich aber nicht getraut, quasi die CD irgendwie heimlich zu nehmen und das dann zu spielen, weil halt ganz klar war, dass das nicht für mein Alter geeignet war. Mhm. Und also ich glaube, es war auch ganz richtig so, dass ich das nicht gespielt habe.
Ja, mich hat es langfristig geschädigt. Was will man machen? Also es ist auf jeden Fall kein Kinderspiel eigentlich. Nee. Es war 1993, aber da habe ich das gespielt. Und da war ich viel zu jung, um das zu verstehen. Also ich glaube, ich bin da, das hat mich jetzt nicht sonderlich berührt, weil ich das einfach auch überhaupt nicht verstanden habe. Und das, da war aber das Schöne daran, weshalb ich das nostalgisch verkläre. Damals habe ich das ja nicht kapiert, aber da ist man halt irgendwie bei so einer Game-Show und dann gewinnt man irgendwie so einen Hotelaufenthalt und da geht es dann darum, irgendwie alle möglichen Frauen flach zu legen, sozusagen. Es ist aber auch schon noch in einem gewissen Sinne Es ist nicht explizit. Ja, es ist so, also ganz soft-pornografisch, könnte man sagen. Und es kommt auch wirklich nur am Ende tatsächlich zum Geschlechtsverkehr und dann in abstrakten Bildern. Ja, wie so bei Die nackte Kanone oder bei, ach, wie hieß der, dieser Pornofilm? Deep Throat, so ein 70er-Jahre-Pornofilm, der hat das eingeführt, dass man so, so symbolische Bilder für einen Orgasmus verwendet. So eine Ölbohrung und sowas, ja. Oder so ein Zug, der in den Tunnel fährt und sowas. Nackte Kanone hat das mal karikiert. Und so ähnlich ist es da auch. Aber da war es dann so, ich war ein Kind, ich hatte keine Ahnung, was da abgeht, und habe dann da in dieses Hotel, bin in dieses Hotel eingecheckt, und dann habe ich mich halt da verhalten, als wäre ich ein normaler Hotelgast. Ja. Ich hab dann, da hatte man dann sein.
Oh, jetzt guck mal, hier klingelt's. Ja, Hotelgast.
Kann. Und da hatte man dann sein normales Hotelzimmer, und da konnte man aufs Klo gehen und dann konnte man irgendwie runter in die Lounge und dann konnte man sich mit Leuten unterhalten. Da ist so ein Hausmeister immer auf so einem Wägelchen rumgefahren und dann konnte man irgendwie duschen gehen und so ein Schlammbad nehmen und so. Ich habe da nie verstanden, worum es eigentlich geht.
Ja. Ich wusste auch nicht, worum es in dem Spiel geht. Also ich habe das nur gesehen und irgendwie sah es irgendwie anzüglich aus. Also für mich auch jetzt damals schon als Kind irgendwie so, das ist, glaube ich, irgendwie nichts für mich. Aber ich wollte es halt hauptsächlich spielen, weil es ein Point-and-Click-Adventure ist.
Ja.
Und ich alle anderen schon durch hatte. So, deswegen hat es mich gereizt. Das, was du mir hier gerade erzählst, ist mir völlig neu.
Ja, das ist halt ein albernes, soft-pornografisches Adventure. Deiner? Hast du noch einen?
Ja, ich habe noch Monkey Island.
Ja, gut, Monkey Island, das ist klar. Das ist nach wie vor immer noch gut.
Ja, es gab ja auch letztens noch das HD-Remake, was ich sehr gerne dann nochmal gespielt habe, auf dem Tablet tatsächlich auch wieder.
Warte, ich muss jetzt mal einmal kurz hier an die Klingel gehen. Lass mal ganz kurz Pause machen. Entschuldige, ich musste kurz an die Klingel. Ich habe ein Paket für meinen Nachbarn bekommen.
Ja, auch das werden wir eines Tages nostalgisch verklären. Stefan, weißt du noch damals, als wir
gepodcastet
haben, als wir noch nicht unser eigenes Studio hatten?
Eigentlich ist ja die Prämisse, keinen Schnitt zu machen. Aber jetzt haben wir sowieso schon ein paar Schnitte drin, auch um die O-Töne und so. Da ist es jetzt egal. Ich möchte aber nochmal auf das Interview mit Sebastian Felsmann vielleicht zurückkommen.
Ja.
Und zwar habe ich ihn nämlich auch gefragt, wie ist es eigentlich jetzt? Man hat quasi so eine Zeit, in der sich alles immer schneller entwickelt. Wir haben gerade im Bereich von Games ein Medium, das sehr auf Technizität beruht, auch auf technologischem Fortschritt. Wir haben in diesem Kontext schon häufiger über die Hype-Dynamik gesprochen, also dieses nach vorne schauen, das nach vorne fixiert sein auch. Und welche Rolle spielt dabei diese nostalgische Sehnsucht?
Ja, das kann man auf jeden Fall beobachten. Also Svetlana Boym hat das sehr schön aufgedröselt in The Future of Nostalgia. Und da sagt sie diesen schönen Satz, Progress didn't cure Nostalgia, but exacerbated it. Also der Fortschritt, wenn er schneller wird, kuriert nicht die Nostalgie, sondern verstärkt sie. Man muss sich das so vorstellen, dass man quasi, Bergsons gesagt, muss sich so vorstellen, dass man quasi immer wieder heimatlos wird in der Moderne. Die Zeiten verändern sich, meine medialen Produkte verändern sich immer schneller, auch die Plattform, auf denen ich zu Hause bin. Und je schneller diese Ablösungszyklen sind, desto mehr, und das ist halt eine menschliche Grundkonstituente, sehne ich mich nach irgendwas, was bleibt, was dauerhaft Bestand hat, indem ich mich selbst tun kann, indem ich mich selbst auch definieren kann. Und je schneller also der Modernisierungsprozess ist, desto stärker sind eigentlich auch die Gegentendenzen dazu. Das ist klar, das ist ziemlich deutlich verknüpft. Wobei ich aktuell so ein bisschen das Gefühl habe, wir erreichen gerade einen kleinen Stillstand, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben jetzt nicht mehr diese extremen Aufrüstzyklen wie der Vergangenheit. Also gerade zwischen 2005 und 2009 hatten wir ein extremes Hochzüchten zum Beispiel des PCs als Spieleplattform. Da hatten wir wirklich im Viertelhalbjahrestakt neue Grafikkartengenerationen und neue Prozessorgenerationen. Und heute ist es nicht mehr wirklich so nötig, auf einem High-Level-System zu sein, um State-of-the-Art-Titel zu spielen. Das ist aber noch möglich, aber es hat nicht mehr diese ganz schnellen Ablösungszyklen. Auch im Konsolenmarkt verlangsamt sich es ein bisschen. Das kann man jetzt schwer fassen, da jetzt gerade die nächste Generation von Sony und Microsoft am Start sind. Aber es hat gerade so ein bisschen, ich habe für mich den Eindruck, hat es gerade so ein bisschen Stillstand erreicht hat. Aber ja, es ist nach wie vor dieser starke Impuls.
Ja, man wird immer wieder heimatlos, sagt Sebastian Felsmann. Man wird immer wieder heimatlos in der Moderne. Umso schneller die Ablösungszyklen sind, ja, desto eher sehne ich mich nach irgendwas, was bleibt. Stellst du das bei dir auch fest?
Ich habe das festgestellt, das war ja das Ding, was ich am Anfang erwähnt hatte mit Steam, dass ich irgendwie da also nach einem Spiel gesucht habe, weil ich bin da relativ anspruchsvoll, wenn ich irgendwas spiele. Also ich habe nicht Bock, irgendwas zu spielen des Spielens wegen, sondern ich brauche immer irgendwas, was mir mehr gibt, als nur irgendwie das, ich laufe irgendwie durch die Gegend und baller was ab oder so. Also irgendwie die kurze Bestätigung meiner Fähigkeit als Videospieler oder so, sondern ich brauche immer irgendwie was, was mich zum Nachdenken bringt und oder was halt irgendwie einen gewissen Wert hat. Und da habe ich bei Steam halt sehr lange suchen müssen, unter anderem, wie gesagt, weil ich eine Mac habe und da nicht alles läuft. Und die Sachen, die da waren, da habe ich mir alles gedacht, so, Mensch, ich mag einfach irgendwie ein gutes, altes Age of Empires zum Beispiel spielen, aber halt irgendwie als neues Spiel oder notfalls kaufe ich mir auch irgendwie das gleiche nochmal über Steam, damit ich es auf Mac spielen kann. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ach komm, warum eigentlich jetzt hier irgendwie ewig hier rumsuchen und mich mit irgendwas Neuem auseinandersetzen? Weil vielleicht sind da ja auch gute Spiele mit dabei, die nur in der Präsentation oder irgendwie in dem ersten Moment irgendwie nicht gut aussehen. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, ach komm, dann warum nicht eigentlich tatsächlich irgendwie die alte Age of Empires CD raussuchen, gucken, ob ich das installieren kann. Hat dann nicht funktioniert. Stattdessen habe ich dann irgendwann gedacht, ach komm, wünschst du dir so einen Raspberry Pi zum Geburtstag? Da kann man ja alte Konsolen emulieren. Und da war halt schon so auch so dieses Ding so, ich weiß jetzt, wie es funktioniert und ich kann mich daran erinnern und es ist auch irgendwie schön, das mal wieder zu sehen nach irgendwie einer längeren Zeit, wenn zum Beispiel da meine Freundin, die halt irgendwie neben mir saß, als ich das gespielt habe, halt sich irgendwie gedacht hat so, ach du Schande, was ist das denn da so? Musst du das jetzt spielen? Kannst du nicht irgendwas auf deiner Playstation spielen? So, was soll das? Willst du nicht lieber Mass Effect spielen? Und ich so, nee, so, ich mag jetzt hier eine Runde Jump-and-Run-Spiele spielen, obwohl das zum Beispiel überhaupt gar keine interessante Story hat. Also auch irgendwie zum Zuschauen in dem Moment halt irgendwie dann für denjenigen, der vielleicht nicht diese nostalgische Verklärung hat, nicht so hat. Also ich sehe das auf jeden Fall schon. Und was, wo ich mich aber zum Beispiel, also ich habe gerade zum Beispiel nochmal kurz, als wir Pause gemacht haben, meinen Game Boy Color nochmal in die Hand genommen und dann ist mir aufgefallen, ja, so klar verbinde ich damit was Positives und irgendwie was Schönes und ich habe mich auch gefreut, dass ich Batterien eingelegt habe und so pling. Und dann ist mir aber gerade aufgefallen, Mensch, ist das bescheuert, hier ist viel zu dunkel drin, ich muss den Screen irgendwie so halten und so. Und dann denke ich mir aber dann, das kann ich aber trotzdem so ein bisschen verklären, weil ja, man musste den Screen so halten, so während das eigentlich in der eigentlichen Situation damals so bescheuert war, dass mir meine Eltern irgendwann so eine Lupe, damit der Screen größer ist, mit so einem Licht drauf gekauft haben. Aber das sind halt auch so diese, es wirkt ja auch alles so ein bisschen dilettantisch. So. Also auch die Gameboy-Spiele, die dann plötzlich eingefärbt werden auf dem Gameboy Color. So, das ist so, also ist teilweise ja auch absurd.
Ich habe da einen Kommentar von Mark Nold mitgebracht, der als Phasenkind ja schon mal hin wieder dabei war, als Song der Woche. Er hat nämlich geschrieben, also, eine der krassesten technischen Revolutionen für mich Kind, sagt er, war die Bildschirmbeleuchtung auf Handhelds, Game Boy Advance SP. Das hat alles verändert, sagt er. Also, das sind auch solche, so kleine Hardware-Aspekte, die dann irgendwie so eine Erleuchtung waren, ja.
Ja, Farbe. Farbe
auch. Farbe und Bildschirmbeleuchtung. Dieser alte graue Gameboy. Hattest du den auch?
Ich hatte alten, auch den grauen Klotz. Gameboy. Und ich habe lange in Schwarz-Weiß gespielt und lange in, also massiver Pixelgrafik ja auch, also den. Der ist ja SNES zum Beispiel mit Farbe, mit Zelda, also das ist ja auch immer noch schön von den Farben her und auch einfach von der Grafik, wenn man das so sagen darf. Das war schon was Neues und da, also das sagt er ja auch irgendwie, da ist man so als Pionier unterwegs und man kann sich ja dann auch, wenn man so die neuen Sachen sich anguckt, so ein bisschen denken so, boah, wir haben damals noch in Schwarz-Weiß gespielt, wobei man dann oft irgendwie nicht so dieses, wir hatten ja nichts irgendwie auspackt, sondern vielmehr eigentlich so dieses, ja damals, das war eigentlich schon besser als so diese ganzen Quicktime-Events und so weiter. Also oft ist es ja dann auch dann wieder die Verklärung. Also weil man könnte ja sich auch die ständig beschweren von wegen, ihr Gamer heutzutage, ihr habt's ja gut. Aber es passiert ja nicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, die nostalgische Verklärung ist für mich irgendwie nicht so super stark. Also jetzt persönlich gesprochen mal, ich bin da nicht so. Ich habe auch jetzt zum Beispiel, ein Titel auf meiner Liste wäre Final Fantasy VIII von 1999.
Ja, habe ich auch.
Auf der PlayStation 1. Und das war für mich damals, es ist ein sehr bedeutsames Spiel. Ich fange mal so rum an. Das ist ein Spiel, das würde ich jetzt nicht mehr spielen wollen. Weil die Menüs zu fuddelig sind, weil alles so, es ist alles so. Das ist das, wovon Sebastian Felsmann auch gesprochen hat, wenn er sagt, dann schaut man manchmal, dann spielt man das wieder und dann wird einem schlagartig klar, man hat das eigentlich total verklärt. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, wenn ich jetzt, ach, du hast es sogar dabei.
Ich habe es sogar dabei.
Du hast sogar das, aber Final Fantasy VIII, die Reise des Lebens. Ich lese jetzt vor von der Verpackung hier. Squall, ein Mitglied des Elite-Militärteams, wird in einen unvorstellbaren Konflikt verwickelt. Um zu überleben, muss er sich gegen einen verzweifelten Rivalen, eine mächtige Hexe und seine eigenen mysteriösen Träumen behaupten. Und dann, das ist immer das Beste, realistische, detailgenaue Spielfiguren und Hintergrundgrafiken werden mit atmosphärischer Musik untermalt. Ein episches Werk über Liebe, Hass, Krieg und Frieden. Aha, das ist Tolstoi. Schauplatz ist eine riesige neue Welt. Dank des neuen Junction Systems können Sie die Spielfiguren individuell mit mächtigen Zaubern aus dem Arsenal der Gegner ausstatten. Atemberaubende CG-Filmsegmente in Motion Capturing fügen sich nahtlos in das Gameplay ein. Das war die Bewerbung von Final Fantasy VIII. Ganz schön, auch mal wieder so eine PlayStation 1, die ist auch auseinandergefallen. PlayStation 1-Spiel, wo man noch so eine dicke Anleitung dabei hatte und 4 Discs, die man wechseln musste. Das wollte ich aber jetzt einfach von der Mechanik her, weil es mir dann irgendwie zu fuddelig ist und so, würde ich das nicht mehr spielen wollen. Es war für meine persönliche Spielbiografie aber auch trotzdem relevant, weil ich kriege das überhaupt nicht mehr zusammen. Das ist total auseinandergefallen. Das tut mir jetzt leid. Das ist auch zerbrochen hier.
Ja, das war schon vorher so.
Das war ich nicht.
Gelitten, das warst du jetzt.
Was machst du denn an meinem Spiel? Kaputt. Für meine persönliche Spielbiografie war das spannend. Oder ist es ein interessanter Punkt, weil ich damals so ein bisschen so eine Außenseiterrolle hatte in der Schule.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Und ich konnte mich total identifizieren mit Squall.
Dito.
Es gab auch nicht so viele Helden wie Squall. Ja, der war ja schon fast ein Anti-Held, könnte man sagen. Und dann habe ich dann immer irgendwie so nach der Schule schön Rollos runter und dann irgendwie richtig schön auf so einem alten kleinen Fernseher Final Fantasy VIII. Das war Wahnsinn.
Mir ging das genauso. Und ich würde aber auch sagen, ich würde es heute nicht mehr spielen wollen. Und es hatte halt gerade damals vor allem auf mich diesen Effekt oder halt diese Relevanz, weil ich mich mit der Hauptfigur identifizieren konnte. Was es aber auch hatte, ist, dadurch, dass ich das Spiel gespielt habe, er wandelt sich ja auch. Also am Anfang ist er ja auch so, also während ich zum Beispiel in der Situation war, ich war halt isoliert innerhalb meiner Klasse und hatte da keine Freunde und hätte auch nichts dran erinnern können, Squall an der Stelle. Hat aber ja vor allem diese Grundeinstellung, ich will eigentlich gar keine Freundschaften eingehen, was bei mir anders war. So, ich habe mich eigentlich in der Situation ja nach Freunden gesehnt, aber was er ja dann durchmacht, ist auch so diese Blickwinkelveränderung, dass er irgendwann feststellt, ja, das ist eigentlich irgendwie ganz wichtig und ganz toll und das hat mich damals halt auch irgendwie angesprochen. Das würde mich aber heute halt irgendwie mit 29 nicht mehr so ansprechen. Also ich habe ja zum Beispiel letztens auch angefangen, Life is Strange. Und das nehme ich halt ganz anders wahr, weil es halt einfach so eine Coming-of-Age-Story ist, die bei mir schon abgeschlossen ist oder jedenfalls zu großen Teilen abgeschlossen ist. Und ich kann mich jetzt nicht mehr so stark mit der Figur identifizieren, außer auf so einer nostalgischen Verklärung.
Ich glaube, das ist bei Life is Strange auch ein Schlüsselelement. Da ist viel ein bisschen ältere Musik. Und irgendwie diese, hat ja auch diese Kamera, wo dann sofort die Fotos, weiß nicht mehr, wie die heißen.
Polaroid-Kamera.
Und da ist natürlich die nostalgische Verklärung ganz, ganz wesentlicher Teil des Spiels. Auch mit dieser ganzen sehnsüchtigen Musik und der Beleuchtung und allem, ja. Das ist wahnsinnig schön. Und was habe ich noch auf meiner Liste? Ich habe auch noch ein sozusagen fast das Gegenbeispiel. Final Fantasy VIII war das, was sozusagen Teil der Geschichte war, in der ich so ein bisschen mich isoliert habe, ja, und in der ich so ein bisschen isoliert war in meiner Jugend. Und das Gegenbeispiel wäre Tony Hawk's Pro Skater 2, ja, von 2000. Was auch immer jetzt mit der Tony Hawk-Reihe passiert ist, ja, wie die wurde ja richtig, die wurde ja in den Boden gestampft, ja, die wurde ja, ich wäre froh, wenn keine neuen Spiele mehr rauskommen würden. Und das war damals so mein, das war so absolut, dieses Spiel, das war so absolut perfekt, dass ich das auf der PlayStation 1 jeden Tag ein, aus. Bin selber Skateboard gefahren dann auch ein bisschen. Und dann hatte ich halt auch irgendwie Leute, die haben es auch gemacht. Und dann hat man immer irgendwie so, ne, an den warmen Tagen ist man dann raus und so. Und dann abends hat man dann Tony Hawk's Pro Skater THPS2 gespielt. Das war sozusagen das Gegenstück. Was hast du noch dabei?
Ist lustig, dass du das auch erzählst, weil teilweise war ich ja dabei, wie du das gespielt hast.
Ja.
Ich habe noch was anderes, aber noch zu kurz zu Final Fantasy VIII. Ich würde auch sagen, es ist mit eines der wichtigsten Spiele oder das wichtigste Spiel für mich gewesen an der Stelle, weil auch zum ersten Mal überhaupt gezeigt wurde, was mit Videospielen irgendwie storytechnisch möglich ist. Weil vorher habe ich sowas wie, also Zelda, okay, das hatte Story, aber auch nicht so viel. So, das war mehr so die Rahmengeschichte. Super Mario, das
Prinzessin retten. Ja, da gibt es keine Geschichte.
Aber, aber eine stundenlange, also ja quasi also Ewigkeiten an Inhalt, das gab es so vorher halt irgendwie bei mir noch nicht. Aber was ich noch habe, ist Baldur's Gate 1 auf dem
auf hast dem, du auch dabei? Hast du alles PC. Mitgebracht?
Ja, ich habe noch mitgebracht, was ich... Und wenn du dir das anguckst, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber vielleicht machen wir ein Foto. Das hat auf dem PC...
Wow! 8, was sind das? 6 Discs?
6 Discs, das eine davon ist das Add-on. Und das war für mich auch besonders wichtig, weil ich damals Rollenspiele gespielt habe mit einem Kumpel. Und dann konnte man das aber dann auf dem PC spielen. Und du konntest halt, du hattest eine unglaubliche spielerische Freiheit, weil du ja entscheiden konntest, spiele ich gut, spiele ich schlecht, bringe ich die andere Person irgendwie um oder beklaue ich sie oder bin ich halt irgendwie freundlich und versuch's mit Gespräch und Charisma. Also irgendwie das alles, was man mit Rollenspielelementen machen kann. Und vor allem war es eine... Also auch mehr die Rahmenbedingungen, die da eigentlich spannend für mich sind im Nachhinein. Weil ich konnte es nämlich erst nicht spielen. Weil wir haben das noch im Ahrens, sowas wie den Mediamarkt gab es nicht, haben wir es gekauft und dann haben wir es mit nach Hause genommen. Und das ist jetzt hier nur die Verpackung, aber da gab es noch so einen großen Karton.
Ja, waren immer so großen Boxen.
Und eine Karte und so weiter. Und das war so, als hätte man so eine kleine Truhe mit einem Schatz mit nach Hause genommen. Und dann habe ich das aufgemacht und in meinen alten PC, ich glaube Windows 95 oder so, installiert und dann lief es nicht.
Oh nein!
Ja, und dann lief es nicht. Und dann war ich unglaublich traurig. Und dann war meine Mutter so toll und hat gesagt, wir tauschen das um. Und ich so, ah, das kannst du nicht umtauschen. Das sind hier die Konfigurationen bestimmt. Das geht nicht. Und ich war super traurig, weil ich dachte, es läuft einfach nicht auf meinem PC. Und dann ist sie aber nochmal hingegangen, hat es umgetauscht und dann lief es. Und dann habe ich da unglaublich...
Ah, es war ein Problem mit der...
Es war ein Problem mit der Disk. Es war irgendwie falsch gebrannt, sagt man ja nicht, sondern ich glaube, die werden gestanzt oder so. Und es war einfach eine Fehlproduktion. Und dann konnte man da einfach unglaublich lange spielen. Ich habe es bis heute noch nicht durchgespielt.
Oh, okay. Ich habe einen tollen Kommentar, den ich noch mit reinnehmen will. Da ist nämlich auch jemand, der diese Sache mit der Packung erwähnt. Micha Schingen hat gepostet bei uns auf Facebook. Ihr könnt natürlich immer eure Kommentare und sowas dalassen. Immer entweder auf die Pixel-Diskurs-Seite oder an Stefan Simond, beziehungsweise @StefanSimond oder Tobias Klöß, @TobiasKlöß auf Twitter. Und Micha Schingen schreibt... Der Retro-Hype ist teilweise reine Sammelwut, teilweise ein Stück Erinnerung und Rückbesinnung auf Spiele, die fertig aus der Packung kamen. Als Erwachsener ist es schwer, sich heute in neue, komplexe Spiele einzuarbeiten, einfach weil die Zeit fehlt. Eine Runde Castlevania hingegen geht immer. Heutzutage werden Spiele teilweise selbst mit X Add-ons überhaupt nicht fertiggestellt, beziehungsweise bekommt man das gesamte Spiel nur im Abo. Das ist eine miserable Entwicklung, die sich selbst im Wege steht, aber wohl den meisten Profit bringt und von der Spielerschaft im Laufe der Zeit akzeptiert wurde. Wir werden sehen, wohin die Reise mit VR geht.
Dazu passt ja auch die diese Gameboy-Karte, die ich mitgebracht habe.
Cartridge.
Genau, Cartridge. Das ist einfach, das ist in Stein gemeißelt, daran kannst du nichts mehr ändern. Und es funktioniert auch immer noch.
Ja, also ich weiß nicht. Ich finde, ich kann das schon nachvollziehen, diese Sehnsucht auch nach diesem, das sind ja einfach dann auch so eine Sachen von, da ist ja eine Frage von Serialität dabei. Hat man jetzt so ein Spiel, was also so wie dieses Baldur's Gate, was du dabei hast, ja, was einfach, das ist einfach fertig so. Da gab es auch schon dann Add-ons, aber das waren halt größere Add-ons und da gab es wenige nur von. Und dann hat man diese Packung mit nach Hause genommen und dann war das fertig so. Gab es auch schon ein paar Patches und so auch für Baldur's Gate und so, aber,
ne? Du hast ja Erweiterungen. Also das Add-on war ja nicht nur irgendwie, du kriegst neue Kleidungsgegenstände oder so, sondern du hattest ein richtiges weiteres Spiel, was du aber halt nur spielen konntest, wenn du das erste hattest.
Genau, und jetzt ist es halt so, dass es einen Trend gibt einfach zur Serialisierung. Den gab es damals auch schon, aber in nicht ganz so ausgereiftem Maße. In Pokémon zum Beispiel, da hat man ja auch eine Serie im Grunde. Mhm. Mittlerweile ist es halt noch stärker fortgeschritten, indem es halt wirklich diese Telltale-Serien gibt und auch Life is Strange zum Beispiel, was in Episoden erscheint. Ich finde das auch einerseits schade, weil ich irgendwie schon auch die Sehnsucht danach habe, eine spielerische Erfahrung komplett und abgeschlossen rezipieren zu wollen. Ich möchte das dann spielen und dann soll das am besten fertig sein. Ja, dann will ich das auch fertig machen können. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwie weiß, jetzt spiele ich dann eine Life is Strange Episode und dann kommt dann in, was weiß ich was, 2 Monaten. Was machst du denn da? Was soll mit dem Kabel laufen? Und dann kommt in 2 Monaten irgendwie, kommt dann die nächste Episode. Bin ich eigentlich kein großer Freund von. Andererseits ermöglicht es halt eben auch schon irgendwie den Entwicklern sozusagen, sich dann wirklich mal auf eine Episode zu konzentrieren und dann die quasi sozusagen rauszubringen und dann quasi zu schauen, von dort aus weiterzumachen. Also ich finde, diese Entwicklung ist auch nicht nur schlecht, sie passt wahrscheinlich in unsere Zeit ein bisschen besser, in der halt eben einfach auch mit, ja, sowas wie House of Cards, Serien werden immer stärker im Vergleich zu Kinofilmen und auch ästhetisch immer prägnanter, dominanter in unserer Kultur. Und eine kleine Geschichte habe ich auch noch mitgebracht, das ist nämlich das letzte Spiel auch, was ich jetzt dabei habe für meine Top 5. Und zwar ist das Operation Flashpoint, Cold War Crisis von 2001. Kennst du das?
Nee.
Operation Flashpoint, das war so der Vorläufer von Arma.
Ah, ja.
Und war so eine, also wirklich Militärsimulation, kann man sagen. Das habe ich am PC immer gespielt als Jugendlicher. Und da hatten wir auch ein lustiges Erlebnis. Wir waren nämlich in der Videothek und dann haben wir ausnahmsweise endlich dieses Operation Flashpoint-Spiel bekommen, weil das mussten unsere Eltern erlauben. Und wir sind dann mit 3 Leuten, sind wir dann zurück, sind zu jemandem in die Wohnung gehastet, ja, und dann direkt installieren. Und ein Kumpel von mir, der macht die Video von der Videothek, diese Verpackung, diese Plastikverpackung, ne, macht die auf, will die Disc rausnehmen und bricht sie direkt in der Hälfte einmal durch. Und dann mussten wir zurück in die Videothek und dann mussten wir das Spiel bezahlen.
Oh je.
Und dann hatten wir es noch nicht mal. Wir mussten es einfach nur bezahlen, damit die Videothek das wieder haben kann, quasi.
Ja.
Aber irgendwann später habe ich es dann doch nochmal bekommen, Operation Flashpoint. Ganz, ganz träge Militärsimulation, richtig langsam, wo man auch einfach mal schön 20 Minuten lang richtig schön kriecht. Einfach nur kriecht, da passiert nichts, da kriecht man einfach nur. Und dann sieht man irgendwann einen Panzer in der Ferne, boom, tot.
Wo du das gerade erzählt hast mit nach Hause, ich habe noch ein was kein Spiel ist, sondern eher eine Erfahrung. Was ich nämlich immer gemacht habe, ist, wenn wir ein Spiel gekauft haben, meine Eltern wohnen ja nicht direkt in Marburg, sondern ein Stück weiter weg, deswegen sind wir immer nach Marburg gefahren zum Einkaufen. Und wenn wir dann zurück nach Hause gefahren sind, dann haben wir immer noch mal eine halbe Stunde gebraucht, bis wir dann zu Hause waren. Und ich hatte aber ja das Spiel schon in der Hand. Das heißt, ich habe auf dem Rücksitz immer das Spiel schon mal ausgepackt. Und damals gab es ja dann noch irgendwie, also hier so Heftchen halt, so Anleitungen und so weiter. Und dann habe ich während der Nachhausefahrt quasi schon geguckt, auf welchen Tasten sind welche Sachen und so weiter. Oder konntest du auch schon mal ein bisschen was von der Story lesen, so. Das gibt's halt jetzt nicht mehr oder gibt's weniger.
Fast nicht, ne?
Ja, aber das war halt damals auch irgendwie für mich immer so ein schöner Moment. So auf dem Rücksitz, die Packung schon aufmachen, müssen noch nicht spielen können, aber schon mal sich damit beschäftigen.
Also ich finde irgendwie, wir sind jetzt im Laufe unseres Gesprächs, hier sind mir noch ein paar Themen aufgefallen. Wir sind jetzt natürlich so ein bisschen generell am Schwadronieren, ja. Ein paar labern hier halt so generell unsere nostalgischen Erfahrungen. Und ich glaube, es gibt da einfach noch ein bisschen spezifische Themen, die wir uns nochmal genauer anschauen könnten. Und dazu gehören solche Sachen wie, also wirklich Serialität, ja, im Vergleich zu einer vorherigen Zeit, in der das abgeschlossene Werk sozusagen dazustehen hatte oder das der Standard war. Dann auch solche Sachen wie Retro-Ästhetik, ja, dass man sich sowas nochmal spezifisch anschaut. Das sind alles so Dinge, auch vielleicht so das Zeitalter von digitalen Spielen, ja, digitale Spielekäufe und Stores. Vielleicht können wir uns alle solche Sachen nochmal genauer anschauen. Das heute ist ja jetzt einfach auch nur mal so ein bisschen, um Impressionen zu sammeln und sich mal ein bisschen gelassen darüber auszutauschen. Ich würde dennoch vielleicht noch mal kurz Sebastian Felsmanns Wort kommen lassen. Denn der hat mir eine der Fragen beantwortet, die mich da immer wieder beschäftigt hat. Und das ist nämlich die Frage, ob nicht auch diese nostalgische Verklärung, die ja zweifelsohne stark vorhanden ist in der Gaming-Szene, der Weiterentwicklung des Mediums in irgendeiner Form entgegensteht.
Das ist natürlich schwer zu fassen. Aus meiner persönlichen Sichtweise würde ich sagen, es ist eher zuträglich, weil der Rückgriff auf bereits etablierte ästhetische Verfahrensweisen ermöglicht halt heute eine andere Art der Darstellung. Also ich kann, dadurch, dass bestimmte Arten schon gesetzt sind, kann ich einfach die Präsentationsweise nehmen und kann sie heute benutzen, um ein ganz eigenes Produkt zu entwickeln. Ich muss nicht mehr Full HD haben, ich muss nicht Full HD 3 Resolution haben, 5.1 Sound. Ich kann eine dezidierte 8-Bit-Grafik verwenden und sie als Ausdrucksweise meiner eigenen künstlerischen Darstellung verwenden. Und die Leute, die das verstehen, haben daran auch einen ästhetischen Spaß, wenn sie das erkennen. Das heißt, ich kann es auf zwei Arten nutzen. Ich kann es einmal nutzen als Trigger, also als wirklich als Zitat, als memorialer Zeiger, der auf den früheren Zustand des Mediums verweist. Oder aber ich nutze es wirklich, um einfach ein Produkt zu gestalten, was so eigenständig ist, was eben keinen Wert auf eine bestimmte, sehr realistische Grafik legt, sondern vielmehr den Spaß daraus zieht, dass die Ästhetik wieder abstrakter wird. Das heißt, der Rückbesinnungsimpuls kann halt dazu führen, dass auch Titel entstehen, die einfach quer des Zeitgeschmackes sind. Also das sieht man ja ganz stark im Indie-Sektor. So Sachen wie Sleep with Death ist ein Titel, der sich nicht über die Grafik verkauft. Der verkauft sich vor allem über das originale Gameplay und da kann die Grafik einfach sehr rudimentär dafür sein. Da braucht es gar nicht so wirklich viel dafür. Oder viele Titel, die zum Beispiel auf Steam veröffentlicht werden, haben ja bewusst so eine 8-Bit-Ästhetik, einfach als künstlerisches Statement auch stellenweise. Der nostalgische Impuls führt halt dazu, dass es nicht mehr nur immer nach vorne geguckt wird und diesen beständigen Überbietungsgestus gibt, sondern auch, dass man so ein bisschen die Vergangenheit mit in den Blick behält, dass man versteht, wo kommt das Medium her und dass man es aus diesem Katalog wieder schöpfen kann und zum Teil auch Genres wiederbeleben kann, die einfach eine Zeit lang tot waren, weil es einfach keine Nachfrage dagegen gab.
Ich finde seine Formulierung hier sehr schön, des memorialen Zeigers. Ich glaube, das ist auch das, was wir gerade ganz stark gemacht haben. Also ein Spiel sozusagen als ein Erinnerungsartefakt verstehen, das auf einen früheren Zustand des Mediums und vielleicht auch des eigenen, der eigenen Lebensbiografie verweist. Ja.
Auf jeden Fall.
Und damit spielen ja auch viele Titel dann Indie-Titel, die also absichtlich auf diese Ästhetik zurückgreifen.
Ich habe mir aber auch zu Hause auch nochmal Gedanken darüber gemacht, inwiefern Nostalgie und nostalgische Verklärung auch Entwicklung behindert. Und ich bin ein Stück weit zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich, also dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Also auf der einen Seite kann das ja auch genutzt werden, um immer wieder neue Sachen zu produzieren. Also es gibt ja irgendwie solche Spiele wie also Limbo zum Beispiel, was ja mit diesem Scherenschnitt, was ja auch irgendwie eine alte Theater-Film-Technik ist. Also der Film im Scherenschnitt zum Beispiel, gibt es zum Beispiel den Froschkönig, gibt es als Scherenschnitt einen Film. Oder so diese ganze Pixelgrafik, die genutzt werden kann, um nochmal was Neues zu machen, was früher technisch so nicht möglich war. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr schnelles, actionlastiges, also ist jetzt zum Beispiel inhaltlich nicht so wirklich gehaltvoll, aber auf eine Satire-Ebene relativ lustig, Broforce gibt's. Das ist ein unglaublich schnelles, pixeliges Actionspiel. Und das ist halt nur möglich, indem ich eigentlich den Rückgriff auf eine Grafik nehme, die so nicht mehr aktuell ist.
Es liegt ja auch ein Reiz in der Abstraktion, weil eben vielleicht nicht unbedingt die beste Möglichkeit, etwas darzustellen, ist, also fotorealistisch nachzumodellieren, sondern manchmal es auch einfach gut ist, wenn man es ganz abstrakt hält, ja, und die Fantasie füllt aus, sozusagen, einfach nur so eine Art, wie nennt man das, ikonisches, indexikalisches Objekt da irgendwie, ne, was also sozusagen auf ein anderes Objekt verweist und dem in einer gewissen Weise ähnlich sieht, aber halt schon stark abstrahiert ist.
Wo ich letztens auch mal die Idee hatte noch für einen eigenen Podcast, also es ist wahrscheinlich nämlich ein größeres Thema, ist, warum gibt es eigentlich so viele Reboots von Filmen und von Stories zum Beispiel? Also es gibt irgendwie einen Spider-Man-Reboot in den Comics, also irgendwie mit einer neuen Spider-Man-Figur oder zum Beispiel die ganzen Filme, irgendwie alle paar halbes Jahrzehnt kommt irgendwie ein neuer Spider-Man- oder Batman-Version raus. Aber warum gibt es eigentlich so selten, also einen wirklichen Reboot von Videospielen? Also ich meine nicht zum Beispiel irgendwie das neueste Super Mario, wo du irgendwie in einer Serie was Neues hast, sondern dass du tatsächlich das alte Spiel nimmst und das nochmal neu aufbaust, aber eigentlich die alte Story beibehältst. Also was es halt ganz viel gibt, sind HD-Remakes, aber das ist ja eigentlich nur eine grafische Aufhübschung des alten Teils. Oder du bekommst ein paar neue irgendwie, die Steuerung wird vereinfacht oder so. Aber dass du wirklich ein altes Spiel nimmst und das nochmal neu erzählst,
Ja, ich glaube, das ist auch, ich habe mir das jetzt mal notiert, auch noch als Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir durchaus mal sprechen könnten, über die Reboots, die ja im Moment gerade im Wechsel der Konsolengeneration vor allem auch wieder stark vorhanden sind. Hast du denn noch jetzt einen Titel, den du noch, ich glaube, du hast noch einen, ne?
Ich habe noch Titel, ich habe aber auch noch O-Töne.
Was hast du denn an O-Tönen? O-Tönen interessiert mich gerade mal.
Genau, ich habe nämlich, das würde ich nämlich schade finden, wenn wir das, Entschuldigung, nochmal ans Mikro ran, wenn wir das auslassen, weil zum Beispiel die Sabine Holzlöhner, die an dieser Stelle gegrüßt sein darf für diesen wunderbaren O-Tön, hat uns eine kleine Abhandlung geschrieben zum Spielen noch quasi ab 1989, nach der Wende. Okay. Kurz nach der Wende. Und ich lese das einfach mal kurz vor. Nach der Wende haben wir 1989 einen Amiga 500 bekommen. Okay, das ist jetzt keine Konsole, aber auf diesem Kasten spielte ich meine ersten Videospiele. Welche das erste war, weiß ich leider nicht mehr, aber ich kann mich noch gut an die Games erinnern, die ich damals 7 Jahre alt und mein Bruder damals 14 Jahre alt immer gezockt haben. Besonders beliebt waren bei uns International Karate Plus, North and South, Secret of Monkey Island, Great Giana Sisters, Blues Brothers, Bobo, Frogger und so weiter. Später mit 13 oder 14 habe ich dann meinen eigenen PC bekommen, sogar mit Windows 95 und Modem. Da damals noch das Modem die Telefonleitung blockierte, wenn man online war, zockte ich meist nachts, also auch hier mal wieder, wenn meine Eltern schliefen. Ich weiß noch, dass mein erstes Spiel, das ich mir jemals von meinem Taschengeld selbst gekauft habe, der erste Tomb Raider Teil 1996 war. Außerdem habe ich mir regelmäßig die Zeitschrift der Firma Sierra gekauft, der immer ein Sierra-Spiel als Vollversion beilag. 1997 habe ich mir dann einen N64 gekauft und stundenlang Mario Games gezockt. Vorher hatte ich auch schon eine Konsole. Meine erste Konsole war ein Atari 2600 Junior. Also auch spannend, was hier irgendwie an Konsolen genannt werden, die irgendwie heutzutage wahrscheinlich kaum noch bekannt sind.
Denn oh, Atari kennt man schon.
Ja, schon, aber also irgendwie.
Das ist eigentlich keine Konsole, glaube ich, ne? Das ist ja eher ein PC. Also der Vorgänger des PCs.
Ja, genau. Den ich irgendwann zur Wende von meinen Cousins geschenkt bekommen habe. Er hatte einen Amiga bekommen und nutzte dann die Konsole nicht mehr. Auf dem Atari habe ich allerdings auch wenige gezockt, was aber eher an der eingeschränkten Spielauswahl lag. Inzwischen habe ich so ziemlich alle Konsolen mal besessen und wieder verkauft. Aber irgendwie war ich schwerpunktmäßig immer ein Nintendo-Fangirl. Vor allem habe ich gute Erinnerungen an den GameCube, für den es wirklich einige tolle Spiele gab. Heute habe ich nur noch eine alte PS2, eine Wii und eine Nintendo 3DS. Ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, mir eine neue PlayStation zuzulegen, aber die ist mir ja nicht wirklich abwärtskompatibel. Da ich aber immer noch sehr gern alte Tanzmattenspiele oder die alten Final Fantasy Teile zocke, kann ich mich von meiner PS2 nicht trennen. Die Wii wird allerdings irgendwann mal einer Wii U weichen müssen. Da ich aber in den letzten Jahren immer mehr zurück zum PC gefunden habe, ist das Geld eher dorthin und in diverse Steam-Spiele geflossen. Auch wenn die neuen Games optisch wirklich gut gemacht sind, so hänge ich doch an den alten Retro-Games, mit denen ich einfach eine gewisse Atmosphäre und eine gute Zeit verbinde. Auch die Art des Storytellings war oft sehr einzigartig und sucht noch heute seinesgleichen. Eben zum Beispiel bei Monkey Island. Und ich finde, an der Stelle ist da einiges drin, was zum Beispiel die Entwicklung von den Konsolen angeht, aber auch zum Beispiel sowas, dass sie sagt, ich war immer ein Nintendo-Fangirl. Also ich kenne das ja von uns beiden zum Beispiel auch, dass wir Sony- und PlayStation-Anhänger sind. So eine Verbundenheit zu einer bestimmten Marke ist ja auch spannend, ist ja eigentlich auch total bescheuert.
Ja, ich habe aber auch mal, ich erinnere mich noch daran, die Great Giana Sisters. Ich habe mal mit dem Entwickler gesprochen, der auch bekannter Komponist ist, Spielemusikkomponist, Chris Hülsbeck. Und der hat Great Giana Sisters damals gemacht. Es war nämlich sozusagen der Abklatsch von den Super Mario Brothers. Und war also auch irgendwie, das war auch ganz brisant, ob das jetzt dann irgendwie legal ist oder so, ne? Da so eine Art Kopie von zu erstellen und sowas. Aber der ist damit richtig berühmt geworden. Das Spiel hat richtig eingeschlagen. Und ich möchte vielleicht, hast du noch weitere O-Töne jetzt dabei, die wir einbringen wollen? Weil ansonsten würde ich nämlich nochmal Sebastian Felsmann zu Wort kommen lassen.
Ich habe noch ein was ich mal versuche zu kürzen, damit wir nicht allzu viel Zeit damit verbringen. Aber nochmal vielen Dank auch an Svenja für ihren Beitrag Und sie hat Harry Potter gespielt. Das war das, wo sie gefragt hatte, zählt auch eine Harry Potter CD-ROM? Also was zählt eigentlich als nostalgisches Game? Aber sie hat anscheinend Harry Potter, die Kammer des Schreckens, auf dem PC gespielt. Und da hat sie gesagt, ich springe einmal noch an die an den Punkt, Sekunde. Genau, dass das für sie eine Erweiterung des, also des Genre, nicht des Genres, sondern des Franchises war.
Ja, sozusagen eine Erweiterung der diegetischen Welt in ein anderes Medium.
Genau, sie hat
nämlich... Intermediale Erzählung.
Genau, sie hat nämlich geschrieben, ich werde daran immer noch erinnert, wenn ich zum Beispiel Geocaching mache oder Harry Potter nochmal lese oder das Hörbuch höre. Es war einfach eine tolle Erweiterung des gesamten Harry Potter-Erfahrung, also der gesamten Harry Potter-Erfahrung meiner Kindheit. Außerdem hat sich dieser Spielstil insofern als Interesse gehalten, dass ich jetzt mit einem Freund ab und zu The Walking Dead auf seiner Xbox spiele. Es ist ja auch spannend, wo irgendwie die Grundlagen für spätere Interessen vielleicht auch gelegt werden.
Ich finde jetzt so, als vielleicht können wir es als abschließenden O-Ton jetzt nochmal von Sebastian Felsmann hören. Und zwar habe ich ihn gefragt, welche Rolle eine sozusagen nostalgische Identitätsstiftung spielt. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal wir hatten jetzt schon Geschichten erzählt, welche Rolle Spiele in unserer Biografie auch gespielt haben, wie wir sie auch verknüpft haben mit unserem Alltag, mit unserer Lebensrealität, auch welchen Einfluss sie auch auf unser Selbst hatten, auf unser Selbstverständnis. Und dazu hören wir nochmal Sebastian Felsmann.
Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn wir ausgehend von dieser ganzen Nostalgie- und Gedächtnistheorie, Aßmann, Halbwachs und Boyle, dann ist natürlich die soziale Gruppe sehr wichtig, weil durch den Bezug auf Grundlagentexte kann ich mich innerhalb meiner eigenen Gruppe halt verorten und kann Identifikation herschaffen. Also gerade durch den Austausch der einzelnen Gruppenmitglieder über kanonische Texte, und das sind meistens die Spiele, zu denen man sagt, das sind halt die besten aller Zeiten, kann man so ein gemeinsames Gefühl herstellen. Man gehört zusammen, man hat die gleichen Grundlagen rezipiert und man kennt sich darüber und kann sich darüber identifizieren. Und das sieht man ja auch in Anführungszeichen bei vielen Conventions, bei Retro-Conventions wie zum Beispiel dem Commodore-Meeting in Berlin und ähnlichem oder dem Ultimate-Meeting. Das sind immer wieder gleiche Leute, es sind immer wieder die gleichen Bekannten, es sind immer wieder die gleichen Gesichter und darüber entsteht so ein soziales Gefüge, das sich eben über den Bezug auf die Vergangenheit definiert, wenn man dort gemeinsam bestimmte Grundlagentexte rezipiert hat. Und es ist aber nicht nur die soziale Gruppe ausschlaggebend, sondern auch meine eigene Erfahrungswirklichkeit. Also wenn ich ein Medium rezipiere, kennt man ja, ist auch immer der Kontext sehr wichtig. Und der Kontext, der herrscht, wenn ich etwas zum ersten Mal rezipiere, prägt sich auch in der Erinnerung ein. Und seit Halbwachs wissen wir, Erinnerung ist produktiv, nicht unbedingt restaurativ. Das heißt, wenn ich mich erinnere, bestimmt auch der Kontext meiner Erinnerungsbilder. Und viel von diesen Retro-Nostalgie-Verklärung ist halt auch ein Sehen nach einer geordneten und besseren Zeit. Das heißt, das Spiel ist nicht unbedingt der Punkt, auf den ich mich zurückbesinne, er ist vielmehr der Trigger oder der Zeiger, der auf einen besseren Kontext, auf eine bessere Zeit verweist. Das ist da sehr stark miteinander verzahnt und verwoben.
Was können wir jetzt aus dem Thema mitnehmen? Wir haben ja jetzt eine Weile über Nostalgie gesprochen und ich habe für mich persönlich den Eindruck, wir sind eigentlich nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was Nostalgie wirklich ist. Und diese ganzen Unterthemen, ich finde, das sind wirklich Sachen, die sollten wir als spezifische Fragen vielleicht nochmal in anderen Podcasts aufgreifen, die man dann auch irgendwie kompakter anpacken kann. Ja? Zum Beispiel diese Entwicklung zur Serialität hin in Spielen. Oder dass Videospiele ohne Handbuch auskommen und im digitalen Store erworben werden, dass man sie also nicht mehr als haptische Objekte tatsächlich in der Hand hat. Das ist so, also es fällt mir ganz schwer jetzt irgendwie hier ein Fazit zu ziehen, weil wir einfach in so viele unterschiedliche Sachen reingeschaut haben. Wir haben so überall die Spitzen des Eisbergs angeschaut kurz. Aber ich glaube, wir könnten bei vielen Sachen auch nochmal in die Tiefe gehen in einem anderen Cast, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was dabei aber auch eine Sache ist, dass dadurch, dass man selber bei dem Thema so viel eigene Nostalgie auch mit einbringt und das ist ja auch so ein emotional das Thema ist es relativ schwierig, sich nochmal abstrakt damit auseinanderzusetzen. Und ich habe weniger ein Fazit, sondern eine Analogie.
Okay.
Und zwar musste ich, dadurch, dass Svenja Harry Potter erwähnt hat, musste ich an Harry Potter und der Stein der Weisen denken, als Harry vor dem Spiegel steht, dem Spiegel Negeheb, was ja eigentlich Begehren, auf, also rückwärts heißt. Und er sieht ja auch seine Eltern, die er nie kennengelernt hat. Aber das ist ja auch so eine nostalgische Verklärung dessen, was mal irgendwann war. Also so dieses harmonisches Familienleben, wo er erst viel später herausfindet, dass sein Vater sich ja auch an manchen Stellen negativ verhalten hat. Aber was ja wichtig ist für Harry irgendwann an einer bestimmten Stelle, ist, diesen Spiegel zu verlassen. Also den Spiegel der Nostalgie zu verlassen. Ich glaube, wo wir momentan noch relativ drin sind, ist selber vor dem Spiegel zu stehen und sich quasi der nostalgischen Verklärung so ein bisschen hinzugeben. Und was wir eigentlich als nächstes machen müssten, ist die Rolle von Dumbledore einzunehmen und uns das von außen anzuschauen. Das fand ich als Bild einfach schön, um darüber nachzudenken. Das Quiz, Tobi. Das Pixeldiskurs-Quiz. Wieder das Lachen, ne? Mach ich immer so. Und zwar haben wir Fragen von Sebastian Wiedling. Herzliche Grüße. Wir haben früher mal zusammen gearbeitet bei einem Magazin. Und er ist jetzt bei einem anderen Magazin. Und das trägt den Titel One for You. Also geht's Xbox One, PlayStation 4 und Wii U. Moment, ich sag die Internetadresse noch. One minus 4, also als Zahl, minus U. Ja, oneforyou.de. Sebastian Wiedling hat uns Fragen geschickt. Er sagt auch One Quiz for You. Viel Spaß. Es steht 0 zu 0. Der Monat hat neu begonnen. Es ist September 2016. Und ich würde sagen, ich habe dir das letzte Mal die erste Frage gestellt. Ne? Gib du mir mal die erste Frage. Das müsste hier auf diesem Tablet-Gerät müsste die erste Frage stehen, wenn du da etwas herunterscrollst. Ja, ich mach das mal. Ich habe jetzt schon Angst.
Wir haben wie immer erst zwei einfache Fragen, dann zwei mittlere Fragen, dann zwei schwere Fragen. Was machst du da?
Ich bin schon bei der ersten Frage. Also schweißnass ausgebrochen.
Zwei einfache Fragen, zwei mittlere Fragen, zwei schwere Fragen. Ja, gibt immer Punkte und wenn einer die Antworten nicht weiß, dann hat der andere die Chance, den Punkt zu machen.
Ja,
und
Stefan, das Problem ist jetzt hier, dass die beiden ersten Fragen nicht direkt untereinander stehen, sondern hier nur eine Frage steht.
Machen wir einfach nach der Reihe.
Unten drunter ist, ich versuche mal zu schielen und währenddessen zu gucken, ob da eine Antwort steht. Aber hier kommt gar nichts.
Ist das die Antwort?
Ich habe es nicht gesehen.
Ist egal. Dann stell mir einfach mal die erste Frage und dann machen wir es einfach nach der Reihe.
Genau, weil die Antwort kommt direkt drunter. Das heißt, ich kann dir die zweite Frage dann...
Genau. Aber es ist umso besser.
Genau, dann musst du nicht auswählen.
So, keine Auswahl.
Jetzt hier.
Frage Nummer 1.
Stefan. Bum, 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 bum. Wie heißt der Titelsong von FIFA 98? Hinweis, die Remix-Version davon ist der Titelsong von FIFA 17.
FIFA 98, weißt du was? Das habe ich tatsächlich gespielt. FIFA 98 damals. Und zwar, ich bin nicht wirklich gut in FIFA, aber ich fand den Soundtrack wahnsinnig gut. Und weißt du, was der Titelsong war?
Ich kann es mir fast denken. Einer deiner Lieblings-Artists. Das heißt, es ist entweder Gorillaz oder irgendwas anderes von Damon Albarn oder, nee, Strokes gab es da, glaube ich, noch nicht.
Die Strokes gab es damals nicht, aber es ist Blur.
Na.
Song 2. Ding, ding, dicke, ding, 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 dicke, ding, 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 ding. Ich hab leider, kannst du leider jetzt gar nicht auf der Gitarre, glaube ich.
Ich schon.
Kannst du es? Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie es geht.
Ich weiß leider nicht mehr, wie es geht.
Mit welchem Ton fängst du an?
Nee, du musst über den 7. und dann über den 5. Nee. Andersrum.
Thank you. Keine Ahnung. Es geht, ich glaube, es ist ein bisschen anders eigentlich. Es ist ein bisschen tiefer. Aber ja. Du kannst auch Gitarre spielen, ich weiß aber nicht, ob man das hört. Also ich weiß nicht. Oh, jetzt habe ich hier versehentlich ein Mikro. Okay. Aber du musst mir jetzt vor allem sagen, ob es richtig ist.
Ja, es ist richtig.
Yay!
Komm, du darfst jetzt die andere Frage stellen.
Damit bevor steht wir weiter Klamauk machen. 0 zu 1. Nummer 2. Bum, 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 bum. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Scratch and Sniff? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Scratch and Sniff?
Jetzt, was?
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Scratch and Sniff? Also eigentlich heißt es ja kratzen und riechen.
Also wenn wir ein Parfüm-Podcast wären, würde ich sagen, das sind kleine Kratzoberflächen in Zeitungen, die man aufrubbeln kann und dann kannst du an dem Parfüm riechen.
Proben.
Aber
Scratch and Sniff.
Scratch and Sniff. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Adventure. Und es ist es ist irgendwie der Alibi-Name für diesen Hasen und den Hund.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß,
ich komme gerade nicht auf den Namen, weil ich es nicht gespielt habe. Ich weiß, dass das Scratch and Sniff. Vielleicht ist es auch irgendeine Werbeaktion von Sony oder so gewesen, dass man in der Spielezeitung riechen konnte, wie der neue Controller. Also, Konsolen riechen doch nicht.
Nein.
Scratch and Sniff. Vielleicht ist es ein ganz altes Spiel, wo du dann auch irgendwas kratzen musstest und dann musstest du eingeben, wie es geräumt. Das macht doch auch keinen Sinn.
Nein.
Stimmt, aber das ist noch so was Nostalgisches. Bei Monkey Island gab es so eine Drehscheibe und dann musstest du das eindrehen, um das Spiel spielen zu können.
Mhm, stimmt, das war der Kopierschutz.
Genau.
Scratch and Sniff.
Also ich sag, es ist... okay, ich muss mich entscheiden. Entweder ist es eine Werbeaktion oder ein Kopierschutz. Ich sag, es ist eine Werbeaktion, weil ich mir keinen Kopierschutz, der auf Geruch basiert.
Okay. Schade.
Was?
Die Antwort lautet, die PS1-Spiele Gran Turismo 2 und FIFA 2001 hatten eine CD mit Asphalt, Reifengummi, Benzin und Fußballrasenduft. Beim Reiben der CD wird der Duft freigesetzt.
Ja, komm.
Scratch and Sniff. Es gab's auch, erinnere mich auch noch dran, du hast ja das FFH-T-Shirt. Ich hatte früher mal so eine Bodo Bach irgendwie oder FFH-CD oder sowas als Kind. Und die hatte auch so Kaffeebohnen.
Ja, genau.
Und da konnte man drin reiben und hat die CD nach Kaffee gerochen.
Ja, aber komm, das zählt.
Du hast doch gesagt, das ist eine Werbeaktion.
Ja, aber das zählt doch. Na.
Okay, also hättest du das zweite genommen, hättest du gesagt, das ist...
Nee, Kopierschutz ist es ja nicht.
Ah, nee, ist kein Kopierschutz.
Das ist kein Kopierschutz. Das ist eher eigentlich eine atmosphärische Ergänzung. Okay, dementsprechend habe ich keinen Punkt.
Tudu.
Ach Mann.
Ja, also du wirst bestimmt noch Punkte machen. Also ich bin ja in dem Quiz traditionellerweise nicht besonders gut.
Naja, beim letzten Mal habe ich 0 Punkte gemacht.
Frage Nummer 3.
Welcher Cheat wird bei GTA Grand Theft Auto am meisten verwendet? Ich glaube, ich weiß es.
Nochmal?
Welcher Cheat wird bei GTA, ich gehe davon aus, dass einer der...
Spricht er da vom ersten? Steht da nur GTA?
Da steht nur GTA. Ich könnte mir aber denken, dass es ein... Na, aber ich glaube, es gilt für alle drei ersten Teile. Ich glaube, das geht nicht bei allen.
Es kommt ein bisschen auf den Teil an, weil ich nehme an, das ist der... Also es gibt einen Cheat, mit dem man Panzer spawnen kann. Und ich glaube, das ist der.
Ich würde auch sagen, es ist der Panzer. Und möchtest du einloggen?
Ich logge ein Panzer-Cheat. Könnte auch God-Mode sein oder was weiß ich was.
Nein.
Falsch.
Ja. Der meistgenutzte Cheat bei GTA ist das Entfernen der Polizeisterne.
Ah, natürlich, klar.
Das Entfernen der Polizeisterne. Weil dann kannst du erst richtig Spaß haben mit dem Panzer.
Ja, das hat er bei der Präsentation von Watch Dogs 2, hat der Ubisoft-Pressemensch das auch gemacht. Da habe ich nämlich, ich habe den so ein bisschen genervt, glaube ich. Weil ich bin dann die ganze Zeit so rumgefahren und habe ich gesagt so, ach guck mal, kann ich hier mal, nee, ich will aber diesen, jetzt musst du hier durch dieses Gebiet durch, hat man da so eine kurze Präsentation. Und da war dann so ein Hund und dann hat er gesagt, er musste jetzt da durch. Dann habe ich gesagt, ich will aber den Hund nicht erschießen. Ja, okay, dann kannst du auch so. Dann habe ich dann irgendwie die Polizei getriggert und dann hat er schnell die Polizei wieder deaktiviert mit so einem Konsoleneingabe.
Wir müssen mal einen eigenen Podcast zu Cheats machen. Das ist noch gar nicht auf unserer Liste.
Cheats, okay, kommt auch auf die Liste. Frage Nummer 4. Bum, 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 bum. steht 0-1. Ja. Welches PlayStation 2 Spiel bot als erstes einen Online-Modus?
PlayStation 2. Mein Problem ist, ich habe PlayStation 1 gespielt, dann hatte ich keine PlayStation 2 und dann habe ich mir eine PlayStation 3 gekauft. Und das auch erst sehr spät. Das heißt, es ist eigentlich mein blinder Fleck. Aber einen Online-Modus.
Ich wusste, dass es den gab, ich habe ihn aber nie benutzt. Da brauchte man irgendwie so ein Adapter-Ding oder sowas, glaube ich.
Frontschweine kann es nicht gewesen sein, das war auf der PlayStation 1.
Frontschweine. Wäre ich auch ganz nostalgisch, wenn ich den...
Frontschweine habe ich übrigens noch
Frontschweine.
Irgendwo. Das ist mittlerweile, kannst du das vergolden lassen. Das kannst du für 50, 60 Euro kannst du verkaufen.
Frontschweine und Worms und so.
Ja, genau. Aber an sowas dachte ich, das ist irgendein... Also, was spiele ich denn online? Aber eigentlich muss es irgendwas sein, was nicht aufwendig ist oder wo ich nur irgendwie die Informationen vom Gegner brauche. Weil ich kann ja nicht irgendwie groß was laden. Vor allem über ISDN. Nee. Age of Empires kann es nicht sein, weil irgendwann gab es auch mal Age of Empires für die PlayStation 2 oder 3, glaube ich. Sims vielleicht. Das ist ganz schön fies. Gut, zählt es, wenn ich Strategie- oder Actionspiel sage?
Eins von beiden.
Ja, ja, ich sag ja, oder. Ja. Und dann darfst du, wenn du es genauer weißt, dann hast du recht und wer näher dran ist. Okay, ich sag, es ist ein... Oh Gott, wobei Actionspiel ist ein bisschen lächerlich, wenn ich jetzt Actionspiel sage.
Es kann alles sein.
Counter-Strike gab es nicht für die PlayStation. Ich sag, es ist ein Actionspiel und zwar Red Faction 2.
Red Faction 2. Ich sag, es ist irgendein Gran Turismo. Rennspiel.
Das kann auch sein.
Ich scroll runter. Oh, fast. Also du hast fast recht. Zum Start des PS2-Netzwerkadapters bot SOCOM US Navy SEALs als erster Titel einen Online-Modus. War halt leider nicht Red Faction, ja, aber SOCOM.
Genau in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht, Red Faction gab es, glaube ich, nur für den PC. Aber das war eines der ersten großen Action-Spiele.
Warte mal, du bist dran, ne?
Ja.
Frage 5.
Würde mal sagen, das zählt bei beiden nicht.
Nee, das zählt bei beiden nicht. Immer noch 0-1 und jetzt wird es schwer. Jetzt wird es dann noch echt schwierig, jetzt Punkte zu machen.
Oh Gott.
0-1.
Ja. Komm, das weißt du.
Nächste Frage. Bum, 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 bum.
Ach, guck mal. Der hat sich hier auch irgendwie ein Punktesystem ausgedacht. Machen wir gar nicht. Es gibt immer nur einen Punkt.
Was hat er da gesagt? 3 Punkte oder?
Ja, der Vorschlag ist 3 Punkte. Nee.
Ein Punkt. Immer nur ein Punkt.
Ja. Das weißt du, weil du ein Super Mario-T-Shirt hast. Wie hieß der Nintendo-Charakter Mario früher? Ich glaube, ich weiß es auch. Welchen Beruf übte er aus und wo taucht er als erstes auf?
Was ist denn jetzt? Moment.
Super Mario.
Jetzt musst du kurz Leute unterhalten. Kein Schnitt.
Kein
weiterlaufen.
Also ich verrate jetzt über Super Mario. Die Antwort, sondern ich habe Super Mario gespielt damals auf dem Game Boy, auf dem Schwarz-Weißen und bin aber nicht relativ weit gekommen. Und Super Mario gab es auch noch als Super Mario World. Was ist denn jetzt hier los? Das klingt aber... Steht hier jemand mit dem Auto davor? Okay, Stefan. Ich hoffe, Stefan kommt auch wieder zurück. Das ist heute eine sehr chaotische Folge. Das ist ja noch ein Päckchen. Was kriegst du denn heute alles als Päckchen?
Ja, ich weiß,
ist jetzt ein Päckchen für dich?
Meine Nachbarin hat einen Zettel an die Tür gehängt, dass sie alle Pakete bei mir abgeben sollen.
Aber hat sie das vorher mit dir abgesprochen?
Alle Pakete werden jetzt bei mir abgegeben.
Ja, also, falls du Versandhandel gründen willst.
Super Mario war Klempner.
Ja.
Ist als erstes in einem, ich glaube, so einem Donkey Kong, wie hieß es? Ach. Der hieß als erstes, glaube ich, irgendwie so. Also es war auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ich glaube, das war irgendwas Donkey Kong oder ich weiß auch nicht, ob der damals Donkey Kong hieß. Es war auf jeden Fall dieses Spiel, wo man immer nach oben laufen musste, ja. Und Donkey Kong hat so Fässer runtergeschmissen. Und ich glaube, der hieß Jumpman. Mario hieß Jumpman und das Spiel hieß einfach nur... Hieß das Donkey Kong? Ich weiß es nicht. Muss ich alle 3 richtig haben?
Naja, kommt drauf an, wer näher dran ist. Ich kann ja auch noch was sagen.
Ja, aber jetzt habe ich ja schon quasi die meisten Antworten gegeben.
Okay, dann gucken wir einfach nach. Ich kriege ja auch meine eigene Frage.
Und ja, ich tippe jetzt mal auf irgendwas Donkey Kong, irgendwas.
Ja. Aber du hast den Beruf falsch.
War nicht Klempner.
Nein, er war Zimmermann Tischler. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein Punkt.
Und er hieß Jumpman?
Er hieß Jumpman im Donkey Kong 1981.
Okay, krieg ich einen Punkt?
Ja.
Okay, Großzügigkeit, finde ich gut.
Weil, also ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass er Zimmermann ist. Also bei mir ist er auch Klempner.
0 zu 2. Yay! Letzte Frage, Tobias, für dich. Weltrekord für das schnellste Drücken der Controller-Taste. Wie viele Buttonschläge schaffte der Japaner Toshiyuki Takahashi in einer Sekunde? In einer Sekunde. Also von jetzt bis jetzt. Wie viele Buttonschläge schaffte er in einer Sekunde? Warte, ich gebe dir eine Sekunde. Das war eine Sekunde.
Mach nochmal.
Warte.
Das sind so 7, 8 bei mir. Das ist eine Schätzfrage. Können wir beide darauf antworten.
Okay. Gib du erst deine Schätzung ab.
Es muss ja Weltrekord sein. Und wenn ich jetzt ungeübt und unaufgewärmt so 8 bis 10 vielleicht hinkriege, dann kriegt der... Das muss ja auch schon beeindruckend sein. Also jetzt nicht irgendwie 15 oder so. Ich sag, er kann 25. Was sagst du?
Toshiyuki Takahashi schlägt innerhalb von einer Sekunde eine Controller-Taste 45 Mal an.
Ist jetzt die Antwort oder sagst du?
Sag ich.
Okay.
45. Also du hast 25, ich habe 45. Guck mal, wenn der dran ist einfach und der kriegt dann einen Punkt, oder?
Ja.
Die Antwort lautet, okay, er schaffte 16 Buttonschläge in einer Sekunde. Und damit geht der Punkt an dich, Tobias.
Schätzen.
1 zu 2. Düdüm, 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 düdüm. Das war das Pixel-Diskurs-Quiz. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir haben noch einen Song der Woche dabei. Ihr wisst, ihr könnt immer, also zum einen, Song, ich vergesse das immer zu sagen, ihr könnt also Audiodateien und einen Link schicken an simon@pixeldiskurs.de, meine E-Mail-Adresse. Und wenn ihr das macht, wenn ihr mir da irgendwie eine Audiodatei schickt, einen Link zu eurer Facebook-Seite, Internetseite, Soundcloud-Seite, was auch immer, wenn ihr Musik macht selbst, bekommt ihr als Antwort ein Spiel geschenkt. Und zwar ein Steam-Spiel. Was ich jetzt mittlerweile auch selber mal ausprobiert habe, weil ich habe jetzt einen Steam-Account. Und dieses Mal haben wir ein Stück von der Band Prophet.
Ja.
P-R-O-F-E-T. Der Titel heißt Ice Age. Und ihr könnt sie finden, wenn ihr auf Facebook Prophet einfach eingebt, nur mit F. Oder im Zweifelsfall heißt die Facebook-Seite facebook.com/Prophet Metal. Davon kann man auch schon ausgehen, was das für ein Stück wird, nämlich ein Metal-Stück. Ist das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir ein richtiges Metal-Stück. Da gibt es ja diesen Badesalz-Film, ne? Was spielst du denn? Kennesage! Erinnerst du dich daran? Badesalz. Ja.
Es gibt auch, es gibt von Antitainment gibt's ein kurzes Intro bei einem Stück. Alter, du hast gerade eine komplette Metalband getötet.
Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Jede Woche Sonntag hört ihr die Pixel-Diskurs Morning Show. Sonntag Morning Show.
Stefan, bitte. Sollen wir schon einen Ausblick auf nächste Woche geben?
Warte. Nee, wir müssen nämlich noch was besprechen. Wir müssen noch was besprechen bezüglich nächster Woche.
Okay, dann machen wir
aber das. Aber
dann
gleich
erfahrt ihr das dann später.
Erfahrt das, das bleibt erst noch ein Geheimnis.
Das erfahrt ihr dann auf Twitter und auf Facebook.
Genau, auf pixeldiskurs.de hört ihr jeden Sonntag unseren Podcast. Ihr könnt uns auch auf iTunes abonnieren, auf sämtlichen Podcast-Services. Ihr könnt unsere Facebook-Seite liken, Pixeldiskurs. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @pixeldiskurs, @stefansimond, @tobiasklöß mit OE. Ihr könnt uns Kommentare und Feedback dalassen. Was sind eure nostalgischen Erinnerungen? Ja, was für ein Thema wollt ihr gerne mal besprochen haben? Und warum ist unser Podcast so doof? Immer an simon@pixeldiskurs.de. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.